willkommen bei Liedkultur. Ich sitze hier mit Deber, alias Simon Kowalewski, der jetzt zurzeit Abgeordneter im Abgeordnetenhaus ist oder sich darauf vorbereitet, das zu werden, wenn das zusammen tritt. Wir verraten nicht, zu welcher Partei er gehört, und weil das ja hier nicht politisch sein soll. Und ja, und wir sprechen stattdessen über Kinotechnik.
Beim ersten Mal war das irgendwie besser, aber ja, egal.
Gut, also Kinotechnik. Wieso beschäftigt sich Simon Kowalewski mit Kinotechnik? Wie kommst du dazu?
Naja, ich fand ja Filme schon immer sehr gut und ich gucke auch gerne Filme. Und am liebsten gucke ich sie natürlich, wie das einem Kinofilm angemessen ist, im Kino. Und ich habe dann früher auch sehr, sehr viel Film-Reviews geschrieben auf einer Webseite, die Kinoteam Stuttgart heißt. Mhm. Und weil ich da so viele Reviews geschrieben habe, wurde ich dann plötzlich auch mal eingeladen, von denen da mitzumachen. Und das sind halt die wirklichen Kinofreaks. Also da gibt es durchaus Leute, die da, wo andere irgendwie zu Hause einen Fernseher stehen haben, einen 35mm Filmprojektor stehen haben. Mhm. Und ich habe auch immer gerne selber Kino gemacht und glücklicherweise gibt es da ja im universitären Umfeld auch Möglichkeiten zu. Also ich war sowohl beim Stuttgarter Unikino dabei, als auch beim Kino der HDM, der Hochschule der Medien. Das war ganz besonders spannend da, weil da gab es zwei Kinoräume. Das eine war eben der Hardcut, das war so ein ganz super modernes so ein ganz moderner Vorführraum mit Digitalprojektionen. Aber es gab eben auch das alte Treppenstudio, was halt wirklich ein Kino auf dem Stand von 1950 war, wo es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, diese ganze historische Technik zu bedienen. Und deswegen kann ich halt auch was über Kinotechnik erzählen, wie sie früher mal war. Heutzutage, also seit circa 11 Jahren, wird ja auch das Kino digitalisiert. Das vermeidet einige von den Problemen, auf die ich im Folgenden eingehen will. Aber es macht natürlich auch weniger Spaß, irgendwie so einen Kinofilm einfach per Klick abzuspielen. Da fehlt natürlich die Herausforderung.
Da gibt es dann ja auch so Probleme mit DRM, ne? Mit Digital Rights Management. Das geht ja nur bei der Digitaltechnik.
Ja, natürlich. Das ist tatsächlich die einzige Herausforderung, die noch übrig geblieben ist für den Filmvorführer, der beständige Kampf gegen das digitale Rechtemanagement, weil da gibt es tatsächlich auch Probleme. Da sind dann schon mal ganze Vorstellungen ausgefallen, weil irgendwie der Schlüssel plötzlich nicht mehr passte auf den Film oder so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal ein bisschen über analoge Kinotechnik reden und dann ganz am Ende nochmal so einen kleinen Ausblick auf die digitale Kinotechnik geben.
Mhm. Ja, dann mach das. Dann sprich über analog. Ja, es gibt auch ein Pad dazu, wo man dann auch die Links eintragen kann, wo schon einiges drin steht.
Genau, ich habe mal so ein kleines Konzept gemacht, aber das kann sich natürlich auch alles noch ändern.
Ja, piratenpad.de/kleines-l/k, Benitkultur, -12 für die 12. Folge, -Kinotechnik.
Genau. Das war ja der Arbeitstitel. Die Folge heißt jetzt kuriose Kinematografen, aber da sagt Maha bestimmt später nochmal was dazu.
Kann ich auch jetzt. Also es geht ja immer darum, ich versuche ja immer seltsame Wörter hier noch so ein bisschen zu propagieren. Und kurios ist sicherlich so ein Wort, was nicht häufig Verwendung findet. Und ich glaube, ich brauche nicht erklären, was es heißt. Und Kinematograf ist tatsächlich das Wort, von dem Kino möglicherweise herkommt. Passt nicht so ganz, weil es ja Kinematograph ist, aber sowas wie Cinema. Und Cinema auf Französisch kommt natürlich daher und letztlich auch irgendwie unser Kino. Ja, und das ist eigentlich, ein Kinematograph ist eigentlich ein Gerät, mit dem man Filme abspielt.
Ja, es kommt ja von den zwei griechischen Wörtern, jetzt ist es mir gerade wieder frisch entglitten.
Ja, die Bewegung.
Genau.
Also Kine ist die Bewegung.
Kinema, die Bewegung.
Und
Graphein.
Und das ist
das Zeichnen, Schreiben. Ja, genau. Also
Bewegung schreiben.
Genau, wie also sozusagen das Aufschreiben von bewegten Bildern auf Film früher, heute Festplatten. Aber wir wollten ja erstmal mit dem Film anfangen. Und an und für sich, so ein Kinoprojektor ist nichts anderes als eine Filmkamera in andersrum. Also bei der Filmkamera fällt Licht durch die Linse ein und auf den Film. Und beim Filmprojektor wird dann eben Licht durch den Film sozusagen gebündelt, um dann auf einer Leinwand wieder ausgegeben zu werden. Das ist, ich sag mal, die Erfindung, die das möglich gemacht hat, ist das sogenannte Malteserkreuzgetriebe.
Mhm.
Das ist furchtbar schwer zu erklären. Ich habe im Pad ein kleines animiertes GIF verlinkt, was wahrscheinlich wesentlich anschaulicher ist, aber ich versuche es trotzdem mal ganz kurz.
Es ist also Malteserkreuz, weil die Form so aussieht wie so ein Malteserkreuz, genau.
Es geht sozusagen darum, ich habe einen Motor oder in ganz frühen Zeiten war das eine Kurbel an den Kameras. Kann sich vielleicht auch noch jemand daran erinnern, wie Kameras noch gekurbelt wurden. Und da musste dann der Kameramann auch irgendwelche Lieder pfeifen, um die richtige Geschwindigkeit raufzukriegen.
Aha.
Bevor sozusagen der elektrische Motor da Einzug hielt. Und dieses Getriebe macht sozusagen aus einer kontinuierlichen Kreisbewegung, die eine Schwungscheibe sozusagen hat, ein ruckartiges Weiterlaufen. Weil wir wollen ja das Bild eine gewisse Zeit lang projizieren. Und dann wollen wir, dass das Bild, während gerade das Licht aus ist, oder besser gesagt das Licht abgeblendet ist, sozusagen weiterspulen.
Mhm.
Es gibt da eine Blende, die sozusagen 48 Mal pro Sekunde das Licht kurz ausmacht. Es sind aber nur 24 Bilder pro Sekunde überhaupt auf dem Film drauf. Das heißt, jedes Bild wird sozusagen zweimal mit Licht durchschienen. Warum macht man das? Natürlich, wenn es 24 Mal pro Sekunde flackern würde, wird das jedem sehr auf die Nerven gehen. Und deswegen wird lieber jedes Bild zweimal einfach belichtet. Und bei jedem zweiten Mal wird dann sozusagen ein Bild weitergespult. Und dieses Malteser-Kreuzgetriebe schafft es tatsächlich, den Film sehr schnell weiterzurutschen. Sozusagen ein komplettes Bild weiter.
Und wann ist das erfunden worden?
Das ist erfunden worden so circa 1890.
Ach so, alt schon. Also auch gerade, als der Film erfunden wurde.
Ja, also richtig. Also ohne das würde es ja nicht gehen.
Ach so.
Wenn man den Film kontinuierlich an der Linse vorbei bewegt, dann würde man halt einfach irgendwie verschwurbelte Lichtstreifen irgendwie erhalten, aber lange noch kein Film. Heutzutage ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Heutzutage macht man das mit Schrittmotoren. Aber das war halt wirklich weit über 100 Jahre eigentlich so das Mittel der Wahl. Und ist natürlich klar, das muss hochpräzise sein, dieses Getriebe. Das war auch immer irgendwie komplett in Öl gelagert, um zu ermöglichen, dass es halt einfach auch dauerhaft funktioniert, auch unter den schwierigen Bedingungen, die Kino-Vorführräume nun mal so bieten. Und also das war sozusagen, die Erfindung des Kinos war dadurch möglich.
Mhm.
Und du hattest gerade gesagt,
die ersten Filme, die berühmten ersten Filme, wie zum Beispiel L'arrivée du train dans la gare de la Ciotat. Die Ankunft des Zuges im Bahnhof von La Ciotat. Ein berühmter Film. Ich war mal in La Ciotat, das ist so eine kleine Stadt in Südfrankreich. Und da haben halt die Gebrüder Lumière, weil da eben in Südfrankreich viel Licht ist und so, ihre ersten Filmversuche gemacht und haben mal gefilmt, wie der Zug einfährt. Und da gibt es jetzt eine Plakette da am Bahnhof, dass da der erste Film entstanden ist und so. Die Leute sind ganz stolz darauf und irgendwie zum Einkaufszentrum La Ciotat läuft dieser ganze Film auch irgendwie kontinuierlich irgendwo im Hintergrund und so. Also eine Multimedia-Wand, also ich habe den dann oft genug gesehen, der ist auch nur ganz kurz, sonst der Zug fährt ein. Aus heutiger Sicht irgendwie, kann man sagen, immer wenn man im Film einen Zug kommen sieht, ist das
eine Referenz, der berühmte
erste Film zitiert. Das nennt man dann Intertextualität oder so. Die haben noch einen anderen Film gedreht, auch, ich glaube auch in La Ciotat, der heißt L'arroseur arrosé, der begossene Begießer.
Ich glaube, das habe ich mal gesehen.
Ja, da ist ein jemand, der halt Blumen gießt und dann irgendwie tritt er auf seine Leitung oder so und dann kommt kein Wasser raus, dann guckt er rein und dann kommt wieder Wasser und er ist nass. Und also solche kurzen Filme halt.
Ja, ich meine, das war halt zu Zeiten, als es noch keine Kinos in dem Sinne gab. Da waren ja Filme eher noch sowas, was man auf dem Rummel vorgeführt hat. Da hat man dann irgendwie seine paar Centimes irgendwie bezahlt, ist dann in so eine Rummelbude oder so ein Zelt rein und dann wurde man da irgendwie mit einer Minute Film abgespeist und dann durfte man wieder rausgehen und die nächsten rein. Also dass dann tatsächlich so Kinos entstanden, das war ja erst eigentlich um die Jahrhundertwende.
Das war viel später, ja, ja. Nun muss man ja auch denken, das war ja schon eine seltsame Sache. Das hatten ja die Menschen zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen, dass dass sich da bewegte Bilder ergeben. Das war schon, glaube ich, was ganz Außergewöhnliches. Und deshalb waren die natürlich auch alle so, war das so eine Attraktion. Vor allem was für Jahrmärkte und so.
Ja, natürlich. Man muss sich ja vor Augen führen, dass damals überhaupt die Fotografie noch gar nicht jetzt so allgegenwärtig war. Mhm. Und wenn dann diese Fotos, diese Bilder sich dann auch noch bewegten, das war natürlich dann nochmal viel, viel spannender. Also da konnte man tatsächlich auch mit so ein bisschen Effektheischerei sozusagen schon die Leute wirklich begeistern.
Ja, ja, da gibt's ja auch diesen Film, ich glaube, The Illusionist heißt der, wo halt ein Zauberer auftritt, der eben mit solchen Sachen arbeitet und dann eben da irgendwelche Geister erscheinen oder irgendwelche Bilder, auch bewegte Bilder wohl so auf Rauch projiziert.
Ja.
Und da die Leute das noch nie vorher gesehen haben, glauben sie natürlich wirklich, dass da ein Geist erschienen ist. Und das ist schon, das hat schon was.
Ja. Genau. Ja, und dann kam halt irgendwie tatsächlich der Spielfilm. Das war, da gab es dann auch ein bisschen höhere Anforderungen an die Story, an den Plot, die da gesetzt worden sind. Das war dann halt wirklich erst im 20. Jahrhundert, dass man dann wirklich so abendfüllende Spielfilme hatte. Die Kinos wurden tatsächlich auch feste installierte Bauwerke, so Flair von diese Lichtspielhäuser, wie man sie auch damals genannt hat, das war sah halt auch aus wie im Theater oder in der Oper. Es war also sehr viel Pomp, dass man zum Beispiel einen Vorhang vor der Leinwand hat, was man ja eigentlich gar nicht braucht, weil es kommt ja nur dann was, wenn was kommt. Das kommt ja auch noch aus dieser Zeit. Das wäre eigentlich gar nicht nötig. Aber es erinnert natürlich auch so ein bisschen an diese Anfangszeit, wo dann natürlich die Filme auch sowas Mystisches sozusagen auch hatten und man da dann auch seinen feinen Abendanzug anzog, um in eben das Lichtspielhaus zu gehen. Und dann gab es da auch natürlich früher, als bevor die Filme selber sozusagen ihre Tonspur mitbrachten, da gab es dann ja auch immer Live-Musik. Du hattest ja auch letztens mal irgendwann von dieser Kinoorgel erzählt.
Genau, genau. Die Wurlitzer Kinoorgel, Mighty Wurlitzer. Das ist so eine riesige Kinoorgel. Davon gibt es ein Exemplar in Berlin im Musikinstrumente-Museum. Und da kann man jeden Samstag hin. Da wird immer was Kurzes gezeigt. Also zu den normalen Museumsöffnungszeiten. Ich glaube, Samstagmittag ist das dann. Oder man geht dort hin zur Langen Nacht der Museen. Da gibt es dann immer einen herausragenden Stummfilm mit Wurlitzer Orgelbegleitung. Und jetzt zuletzt, Ende August, war das der Film Das Kabinett des Dr. Caligari, also auch ein ganz berühmter.
Expressionistischer Film, ja.
Expressionistischer Film, begleitet auf der Wurlitzer Orgel. Allerdings wurde nicht das Original, die Originalpartitur gespielt. Also es gibt tatsächlich eine Partitur dafür.
Ja.
Sondern der Organist hat was Eigenes gemacht.
Ja, das ist natürlich auch was. Das ist natürlich auch ein verbreiteter Effekt, denn diese Partitur zum Film, die musste man da auch nochmal extra dann immer zusätzlich zum Film sozusagen mieten und die war auch sehr, sehr teuer.
Ja.
So dass viele Kinos dann eben die nicht gemietet haben, sondern stattdessen einfach ihren Organisten so ein bisschen improvisieren haben lassen.
Genau.
Und dadurch schon mal die Kosten für die Originalmusik haben sparen können.
Ja, ja. Ja, das ist wohl auch schwierig. Also die hat das auch ein bisschen erklärt, warum das, wenn man halt die Originalpartitur nimmt, muss man die halt entsprechend, man kann die nicht so ohne weiteres vom Blatt spielen, weil man ja auch irgendwie, das muss ja immer noch zum Film passen, der nicht immer in der gleichen Geschwindigkeit abgespielt wird. Der wurde ja eben, wie gesagt, eben von Hand ja abgespielt, also zu der Zeit möglicherweise. Und dann muss das ja alles aufeinander abgestimmt sein und das ist halt eine zusätzliche Schwierigkeit.
Ja, also es gab ja, also ursprünglich die allerersten Filme waren halt so um die 18 Bilder pro Sekunde. Das wurde aber relativ schnell auf 24 Bilder pro Sekunde dann auch tatsächlich standardisiert. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir heute noch haben. Von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Aber wir können ja mal einfach zu den Filmen kommen, denn was ganz interessant ist, der Film, der damals sozusagen bei diesen allerersten Filmen zum Einsatz kam, der 35 mm breite Film mit solchen Perforationslöchern an beiden Seiten. Der hat sich ja über die Jahrzehnte sehr gut erhalten.
Mhm.
Das ist auch heute noch eigentlich das Standardformat für Kinofilme. Und es war auch sozusagen, nachdem es für Kinofilme benutzt wurde, wurde es auch zum Standardformat für die sogenannte Kleinbildfotografie benutzt.
Es gibt ja verschiedene Breiten da auch, ne?
Ja, es gibt verschiedene Breiten, aber 35 mm war am Anfang der Standard. Zwischendurch gab es mal Bestrebungen, auch größere Formate zu nehmen.
Ja, 70 mm, ja, ja.
Das Einzige, was davon tatsächlich überlebt hat in großem Maßstab, ist das sogenannte IMAX-Format. Davon erzähle ich dann später noch was. Letztlich 35 mm ist it. Und das ist halt ganz interessant, dass dieser Film, der bei der Fotografie zur Anwendung kommt, eigentlich halt aus dem Kinofilm kommt, vom Format her.
Mhm.
Wobei der Unterschied natürlich ist, im Kino wird dieser Film eben vertikal bespielt. Das heißt, die Bilder sind sozusagen 4 Perforationslöcher hoch. Und die gesamte Breite des Films breit, während ja im Kleinbildfilm die Bilder, die Breite des Filmes hoch und dafür 8 Perforationslöcher breit sind. Das heißt, schon die doppelte Fläche, deswegen auch ein besseres Bild als so ein Kino-Einzelbild.
Jo.
Ja. Wobei, wie gesagt, diese 4 Perforationslöcher von einem 35mm Film, 35mm ist ja die gesamte Breite des Films, abzüglich der Perforationslöcher bleiben so 25 mm über. Daraus ergibt sich eben ein Filmformat von 1,33:1.
Mhm.
Das war also bei den allerersten Filmen, bei den Filmen aus der Stummfilmzeit, eigentlich so der Standardformat. 1,33:1. Problem ist, wenn du heute so einen Film abspielen willst, im Kino wirst du feststellen, dass die modernen Projektoren das gar nicht mehr können. Oder dass die Leinwand das nicht kann. Also auf jeden Fall, wenn so ein Film aus der Ära sozusagen vor grob 1932 heute abgespielt wird, dann fehlt immer was oben oder unten.
Aha. Oh, das wusste ich gar nicht.
Manchmal sitzt dann tatsächlich der Vorführer noch da und dreht das dann von Hand ein bisschen hoch und runter während des Films, damit man alles Wichtige sieht. Aber meistens wird halt einfach ganz lieblos entweder oben oder unten oder beides einfach was abgeschnitten.
Mhm.
So, ja, dann gab es tatsächlich da auch den Versuch, den Ton sozusagen mit in den Film zu bringen. Das
kommt aber sehr viel später erst, ne?
Ja, also ich habe hier ab 1932 stehen, dass es dann Lichttonfilme gibt.
Ja, genau.
Also ich meine,
wir waren ja Entstehung des Kinos, war ja Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja, ja, doch. Also es waren halt... In den
70er
halt,
Jahren des 19. Jahrhunderts, ne?
War das ja schon? Gut, dann sind schon 50 Jahre tatsächlich vergangen.
Ja.
Ich meine, es lagen ja viele wirklich große Kunstwerke der Kinos, der Kinofilme auch vor der Erfindung des Tonfilms. Aber kinotechnisch hat sich in der Zeit tatsächlich nicht mehr so arg viel verändert. Das kam tatsächlich erst mit der Einführung des Tonfilms.
Mhm.
Jo. Und um das sozusagen zu standardisieren, hat eben die Academy, die auch heute noch die Oscars verleiht, die Academy Awards, ein Academy-Format spezifiziert.
Mhm.
Das war eben ein Lichttonfilm im Seitenverhältnis von 1,37:1.
Mhm.
Und das war eigentlich so das Standardformat bis 1952. Und am Beispiel von zum Beispiel den Film von Stanley Kubrick, der... Also bis zuletzt, sein letzter großer Film Eyes Wide Shut war immer noch in diesem Academy-Format. Der hat sich da nie von abbringen lassen. Und irgendwie bei diesem Hype irgendwie, dass die Bilder immer breiter werden mussten, irgendwie mitzuspielen. Mit einer einzigen Ausnahme, dazu kommen wir noch. Es gab einen Film von ihm, der nicht im Academy-Format war. Wer sein Werk kennt, weiß natürlich jetzt auch, welcher Film gemeint ist.
Ja, ich kann es mir denken. Ja, also genau, das... dieses Format, 1,37:1. Ja.
Ja, das entsprach dann auch ungefähr dem Film, dem Format von so klassischen Fernsehgeräten. Die waren ja 4:3, das heißt, da konnte man dann die Filme gut abspielen.
Mhm.
Hat man halt irgendwie ein bisschen was weggeschnitten an den Seiten, dann passte das. Das wurde dann tatsächlich erst viel schwieriger, als dann die Filme immer breiter wurden. Dann fing da tatsächlich das Theater an.
Also ich kann mich, darüber habe ich ja auch schon mal im Podcast gesprochen, ich kann mich noch sehr gut an 70 mm erinnern. Also da, ich habe einen Hitchcock, das Fenster zum Hof, mal im Unifilm in Köln gesehen.
Nicht bei mir, schade.
Unifilm in Köln. Da wurde es im 70 mm Format vorgeführt, weil die dafür ein Abspielgerät hatten, was wohl sonst irgendwie nicht vorhanden ist. Und das war natürlich richtig klasse. Also weil halt dieser Film hat ja diese Besonderheit, dass es darum geht, was im Haus gegenüber passiert. Jetzt ist natürlich wenn du das mit einer, soll ja dieser Blick des Voyeurs halt irgendwie auch nachgestellt werden. Und dadurch hast du halt immer den Blick des Voyeurs. Immer das gleiche Blickfeld. Er hat, Hitchcock hat ja diesen Hof gebaut und dann mit festen Kameras eben auch versehen. Und du siehst halt immer die Häuserfassade gegenüber und nur ganz klein, was in den Fenstern passiert. Und das ist ja so gewollt auch, damit man nicht so genau weiß, was da passiert.
Das ist also sozusagen ein Film, den man nicht im Fernsehen sehen kann.
Ja, und das ist halt ein Film, der auf 70 mm einfach viel besser ist, weil du dann sehr viel mehr Details mitkriegst. Also so, wie sich Hitchcock das vorgestellt hat. Die meisten Kopien sind dann ja umkopiert worden auf 35 mm. Ja. Und da hat man schon Nachsehen. Und auf dem Fernseher ist es ganz schwierig.
Ja, wobei dieses 70 mm Filmformat tatsächlich erst so 1955 grob anfing, Verwendung zu finden. Mhm. Ging ja auch noch mit einigen anderen Veränderungen einher. Also mein bestes 70 mm Erlebnis war tatsächlich im Jahr 2001, als ja der Film 2001, jetzt haben wir ihn, auch von Stanley Kubrick, nochmal im Kino lief. Mhm. Und da habe ich da auch irgendwie die besondere Ehre gehabt, den auf einem 70 mm Projektor zu sehen, im Gloria in Stuttgart. Und das war schon wirklich sehr, sehr, sehr großartig. Also also wenn man den auf 35 mm kennt oder auf DVD oder so, es ist halt einfach überhaupt kein Vergleich. Mhm. Und was halt dieser
70, jetzt gibt's ja die Filme alle als HD, da kann man ja auch.
Ja, aber es ist immer noch nicht das Gleiche. Mhm. Also es war auch kein, ursprünglich war ja 2001 auch kein 70 mm Film, sondern es war ursprünglich ein Cinerama-Film. Was das ist, das sage ich dann auch gleich noch. Aber erstmal kam ja dieser Trend, überhaupt die Filme breiter werden zu lassen. Also von diesem 1,37:1 Format ist man dann immer mehr in die Breite gegangen, 1,66:1, 1,85:1. Und wie hat man das gemacht? Nein, man hat einfach oben und unten sozusagen Teile des Films abgeblendet. Das heißt, von diesem ohnehin kleinen Bereich auf diesem Film pro Bild hat man dann einfach immer weniger genutzt. Und wenn man sozusagen auf einem ganz normalen Film mit ganz normaler Aufnahmetechnik dann ein 1,85:1 Film aufgenommen hat, dann hatte man tatsächlich nur noch eine Fläche pro Bild von 21 mal 11,3 mm. Das ist natürlich echt wenig. Mhm. Und deswegen sah das dann auch nicht so richtig gut aus. Dann gab es dann natürlich Überlegungen, wie kriegt man das schöner hin? Mhm. So, und eine Idee war das sogenannte CinemaScope-Verfahren. Da hat man mit einer anamorphen Vorsatzlinse gearbeitet, die einem sogenannten Anamorphot. Das ist auch ein kurioses Wort. Das ist ein Objektiv, das sozusagen das Bild staucht. Mhm. Also sozusagen linear in einer Richtung alles um den Faktor 2 zusammenschiebt.
Mhm. Da brauchen wir noch einen Link hier in den Shownotes.
Ja, das machen wir dann. Mhm. Und damit konnte man dann eben wieder den gesamten Bereich vom Film pro Bild sozusagen benutzen. Und bei der Aufnahme wurde das Bild gestaucht. Und bei der Projektion dann wieder entstaucht. Und so hatte man dann eben die Möglichkeit, sogar solche Formate wie 2,35:1 oder gar 2,55:1 abzuspielen. Weil 2,55:1, ne, das ist ja sozusagen dann ungefähr das Doppelte von 1,37:1. Mhm. Ja, und dann hatte man eben diese CinemaScope-Filme, die ja dann, wenn man die im Fernsehen gezeigt hatte, dann bestand der Fernseher vor allem aus schwarzen Balken oben und unten und in der Mitte irgendwie so ein kleiner Streifen mit den Cowboys und den Indianern.
Mhm.
Aber im Kino war das natürlich schon ganz schön, weil natürlich das Licht komplett sozusagen über die gesamte Fläche von dem Film ging.
Mhm.
Natürlich waren diese anamorphen Linsen, die man da gebraucht hat, sowohl für die Aufnahme als auch zum Abspielen sehr teuer. Ist klar, das ist optisch sehr herausfordernd, sowas zu konstruieren. Aber also es hat sich halt abgezeichnet irgendwann, es geht halt nicht mehr ohne CinemaScope. Das Verfahren ist auch heute in Abwandlung noch im Einsatz. Also es gibt auch heute noch an Kinoprojektoren solche anamorphen Vorsatzlinsen, die immer mal wieder verwendet werden. Leider nicht immer, aber schon ab und zu noch.
Wenn sie nicht verwendet werden und der Film ist in CinemaScope, dann sieht man doch wahrscheinlich gar nichts.
Naja, dann macht man es halt weiterhin in diesem normalen Widescreen-Format, wo man dann einfach auch auf dem Film die fetten schwarzen Balken oben und unten hat. Dann wird einfach die Brennweite von dem Objektiv ein bisschen, also das sind immer Festbrennweiten-Objektive natürlich im Kino. Also vor so einem Kinoprojektor hat man immer so einen Revolver mit unterschiedlichsten Brennweiten von Objektiven und dann wird halt einfach immer die Brennweite sozusagen eingestellt, die man für den Film braucht.
Ah ja.
Das steht manchmal auf der Filmdose drauf, oftmals auch nicht. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist der Film auch viel zu klein oder es fehlen Dinge. Das sind also so die Herausforderungen, weil es gibt ja tatsächlich etliche Dutzende verschiedene Kinofilmsysteme und da muss man als Vorführer von analogen Filmen natürlich immer gucken.
Mhm.
Im Digitalen ist das natürlich irgendwo in Metadaten gespeichert, was jetzt das Seitenverhältnis ist. Da passiert das natürlich dann alles automatisch.
Ja, man kann das ja nur wirklich draufschreiben, das wäre ja kein Problem.
Mhm. Das kann man in der Tat tun. Jo.
Kann man nicht sogar im Film am Anfang solche Informationen drin haben?
Das könnte man. Ist aber, soweit ich weiß, nicht der Fall.
Ja. Ja.
Also es gibt ja immer diese Vorlaufbilder, wo so reingezählt wird und dann gibt es auch nochmal ein Piepsen, dass man die Tonanlage sozusagen auch überprüfen kann.
Mhm.
Und damit man auch schon mal gucken kann, da ist immer so ein Kreis drin, damit man gucken kann, hat man jetzt irgendwie, wenn der Kreis plötzlich ein Ei ist, dann hat man wohl irgendwie die falsche Vorsatzlinse oder so. Dann kann man da so diverse Dinge überprüfen, aber die Brennweite, die man zur Projektion braucht, steht nicht drin. Das mag natürlich auch daran liegen, dass natürlich jedes Kino auch anders ist, ne?
Die gibt's tatsächlich, diese Vorlaufsachen, wo so runtergezählt wird.
Ja.
Die habe ich nämlich lange nicht gesehen im Kino.
Ja, das liegt daran, da kommen wir später noch zu, dass man die tatsächlich oftmals nicht sieht, weil die Projektion genau dann anfängt, wenn auch schon der Film anfängt.
Ah, sehr gut.
Also heutzutage ist es halt meistens so, dass die ohnehin rausgeschnitten werden.
Mhm.
Aber wie das passiert, da kommen wir gleich zu.
Okay.
Ich wollte jetzt noch mal kurz mit den Formaten weitermachen, weil man hat sich dann ja auch irgendwann gedacht, boah, das ist ja eigentlich totale Verschwendung, wenn man auf den Film immer diese schwarzen Balken sozusagen drauf macht, da gewinnt man ja nichts mit, wenn irgendwie große Teile von diesem teuren Film einfach nur schwarz sind. Und da kam dann eben das Super 35 Format raus, das wird so seit den 80ern verwendet. Da benutzt man dann statt 4 Perforationslöchern pro Bild dann nur noch 3 Perforationslöcher pro Bild.
Mhm.
Und das gibt dann eben ein Seitenverhältnis von 1,85 zu 1 im Vollformat. Oder wenn man dann immer noch schwarze Balken nimmt, 2,35 zu 1. Damit ist man dann zumindest sparsamer beim Dreh.
Mhm.
Und es wird aber dann typischerweise eben auch wieder auf 4 Löcher umkopiert.
Mhm.
Eventuell auch nochmal anamorph, je nachdem. Weil die meisten Kinoprojektoren können eben nur 4 Löcher weiterspulen pro Bild. So. Es gab sogar noch ein Techniscope-Format, das waren so die ganzen Italo-Western waren eigentlich in dem Format. Da hatte man sogar nur 2 Perforationslöcher pro Bild. Das ist also alles ganz billig und alles ganz schraddelig und ganz kleine Bilder sozusagen. Aber da ging es ja vor allem um die Kosten und man wollte ja so viele Filme wie möglich auf den Markt drücken.
Mhm.
Und deswegen.
Obwohl eigentlich die Italo-Western ja nun ganz besonders eindrucksvolle Bilder haben und auch Bilder, die ja auch entsprechend aufwendig wahrscheinlich gefilmt wurden. Also wenn das jetzt ganz billig sein soll.
Ja, es gab so
die Italo-Western sind ja eigentlich keine Billigfilme.
Oh doch. Die standen meistens unter einem extremen Budgetdruck.
Mhm.
Also die Italo-Western, da sind ja wirklich einige sehr, sehr schöne rausgekommen, die auch wirklich heute noch gerne immer wieder geschaut werden.
Ja.
Aber
ja.
Die Produktionskosten waren im Vergleich zu so Hollywood-Western jetzt nur mal als direkte Vergleichskandidaten sehr, sehr günstig. Ah, also es ist fast eine Größenordnung, die dazwischen liegt.
Ah, ja.
Und da muss natürlich an jeder Stelle gespart werden. Und wenn man zur Aufnahme nur halb so viel Material brauchte, Filmmaterial, dann hatte man da schon mal was gespart.
Ja, das stimmt. Ja, ja, obwohl wahrscheinlich die Künstler am teuersten waren.
Ja, auch nicht. Die Künstler wurden ja auch immer sehr schön international zusammengecastet. Das Problem bei den Italo-Western ist es ja meistens auch, dass es da gar keine Originalsprache gibt. Die wurden ja tatsächlich auch mehrsprachig aufgenommen, weil da deutsche, italienische, spanische, slowenische Darsteller alles querbeet durcheinander gemischt und dann wurde halt für jedes Land, in dem das sozusagen, oder für jede Sprache, in der das abgespielt wurde, wurde das dann sozusagen synchronisiert.
Mhm.
Also ich bin ja so ein O-Ton-Freak, aber bei den Italo-Western gibt es halt einfach keinen O-Ton. Da ist es eigentlich völlig egal, in welcher Sprache man die guckt.
Ach so, ich dachte, die müsste man auf Italienisch oder Englisch sehen.
Naja, nee.
Ich habe in der Tat noch nie einen Italo-Western auf Italienisch gesehen, obwohl ich eigentlich natürlich als jemand, der sich mit Italienisch beschäftigt, auch schon den einen oder anderen italienischen Film gesehen habe. Stimmt. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Italienisch nicht wirklich die Originalsprache des Films ist.
Ein ganz interessantes Beispiel ist auch dieser Inglourious Basterds. Also jetzt nicht der neue, sondern der originale. Das war ja auch so ein Film, der tatsächlich mit so einem sehr internationalen Schauspielerkreis sozusagen zusammengestückelt gedreht wurde und dann für jede Sprache synchronisiert wurde.
Mhm. Aber der neue Film ist ja auch ein internationales Team.
Das ist richtig. Aber da wurde tatsächlich mit Soundstage gearbeitet. Das heißt, da wurden Dialoge tatsächlich auch während der Produktion aufgenommen und die also die Sprache, die dann jeweils im Originaltonfilm drin ist, am Anfang eben Französisch, dann später auch Englisch und Deutsch und so, das sind dann tatsächlich auch die Sprachen, die am Set gesprochen worden sind.
Ja, nee, man hört das ja, weil Christian Walz ja dann auch ein bisschen auf den, also ich meine, der kann vielleicht auch ohne deutschen Akzent sprechen, aber er hat da natürlich einen deutschen Akzent.
Ja. So, das Lustige sozusagen, dass das absolute Gegenteil von dem sehr billigen Techniscope-Verfahren ist das sehr, sehr teure Cinerama-Verfahren.
Mhm.
Das hatte seine Blütezeit 1952 bis 1962 und wir sitzen ja hier in der Steinmetzstraße bei Maher und keine 100 Meter von hier weg war ja mal der Sportpalast.
Ja, richtig.
Und das war ja in der Zeit nach dem Krieg, also der hatte auch auf eine sehr unrühmliche Art und Weise ist er in die Geschichte eingegangen, aber auch dann später nach dem Krieg auf eine rühmliche Art und Weise, weil das war nämlich ein Cinerama-Kino.
Mhm.
Und Cinerama ist ein Verfahren, da wird mit drei Projektoren gleichzeitig ein Film projiziert.
Mhm.
Und diese drei Filme sind jeweils Filme mit sechs Perforationslöchern pro Bild. Das heißt, wir haben sozusagen drei Bilder mit jeweils 0,89:1, also sozusagen hochkant drei Bilder nebeneinander.
Mhm.
Insgesamt gibt das also ein Seitenverhältnis von 2,65:1. Die Projektoren projizieren allerdings nicht nebeneinander auf eine lange, längliche, gerade Leinwand, sondern die Leinwand ist sozusagen so eine Kuppel. Mhm. Die ist also gebogen. Und die Projektoren projizieren aus dem Vorführraum sozusagen in drei unterschiedliche Richtungen, so dass sich dann eben so ein richtiges Panoramabild ergibt. Und das war natürlich sehr grandios, weil da hatte man sehr, sehr viel Licht, eben weil man dreimal drei Projektoren hatte, die jeweils wirklich sehr große Bilder vom Film abgespielt haben. Eben diese sechs Perforationslöcher pro Bild. Und es gab dann eben noch einen vierten Streifen, auf dem nur der Ton war. Das heißt, der Ton war da auch schon siebenspurig. Ja, also alle sieben verschiedene Tonkanäle. Und da gab es eben auch sehr, sehr beeindruckende Filme. Zum Beispiel dieser How the West Was Won.
Mhm.
Ein Film eben über die Besiedlung des Wilden Westens. Ist ja auch noch sozusagen genrestiftend.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe. Aber ist ja auch egal. Aber die anderen kenne ich.
Solltest du sehen, weil das Lustige ist, es gibt den inzwischen auf Blu-ray.
Mhm.
Und den gibt es da auf zwei Varianten. Das eine ist halt sozusagen der Film so gestaucht, dass er eben auf einen flachen Bildschirm passt.
Mhm.
Eben dann auch mit schwarzen Streifen oben und unten. Die andere Möglichkeit, den zu sehen, ist, dass er sozusagen auf so eine Kuppel sozusagen projiziert dann dargestellt wird. Das heißt, der wird dann zusätzlich in der Mitte noch zusammengestaucht, sodass der Eindruck entsteht, als würde man sozusagen vor so einer Kuppel sitzen. Mhm. Also am Rande ist er dann sozusagen vollformatig, in der Mitte ist er nicht mehr sehr hoch. Und man hat so den Eindruck, obwohl der Fernseher natürlich weiterhin flach ist, dass man sozusagen in diesem Halbrund sitzen würde. Das ist sehr interessant, vor allem weil der Film natürlich auch drauf ausgelegt ist. Also man hat da dann teilweise Leute, die an den zwei unterschiedlichen Ecken dieser runden Leinwand stehen und sich miteinander unterhalten. Und es ist sozusagen, als würden sie sich gegenseitig anschauen und man säße dazwischen als Zuschauer. Mhm. Und wenn man das auf dem Fernseher schaut, wo es dann gestaucht wird, dann gucken sie halt irgendwie komplett aneinander vorbei, was dann irgendwie komisch ist.
Mhm. Ja.
Ja, und 2001 war ursprünglich eben auch ein Cinerama-Film.
Mhm.
Deswegen, das war tatsächlich Stanley Kubricks Versuch, auch mal so ein Ultra- Breitbildfilm zu machen.
Mhm.
Und der letzte Film, der mit Cinerama aufgenommen wurde, er wurde nicht mehr in Cinerama ausgespielt, aber er wurde mit Cinerama-Kameras aufgenommen, war Tron.
Ah ja.
Also zumindest die Stellen von Tron, die sozusagen in einem Computer spielten, die in der wirklichen Welt spielten. Die farbigen Szenen in Tron waren ganz normales 35mm, aber alles, was im Computer spielte, wurde auch in Cinerama-Technik aufgenommen.
Mhm. Interessant. Also das war mir nicht klar, dass das hier so eine besondere Technik ist. Dann deckt sich das ja auch mit dem zweiten Tron, wo ja auch die Computeraufnahmen dann in 3D
genau.
sind.
Das haben sie da, das ist sozusagen auch eine Reminiszenz, dass man da dann irgendwie auf das Latest and Greatest in Kinotechnik irgendwie eingegangen ja. ist. Aber wie gesagt, also die Hochzeit des Cinerama-Formats war tatsächlich nur bis in die frühen 60er Jahre hinein, weil das einfach unglaublich teuer war.
Ja.
Also diese drei Filme und die drei Filme, die dann ja jeweils nochmal also anderthalbfach mehr Material brauchten als ein normaler Film, das war halt alles sehr, sehr teuer.
Und in anderen Kinos wurde der dann in einer umkopierten Form gezeigt,
genau.
oder wie?
Also Cinerama-Filme wurden teilweise auf 70mm kopiert, so wie das 2001, was ich da gesehen habe, oder auch einfach nur auf 35mm und dann ging natürlich dieser Zauber auch so ein bisschen verloren.
Ja. So, was haben wir denn hier jetzt? Hat uns einer gefragt, zu Technicolor. Wir haben ja überhaupt noch gar nicht von Farbfilmen gesprochen, obwohl er ja inzwischen...
Inzwischen sind wir auch schon im Bereich der Farbfilme.
Also,
ja.
Wenn du von Cinerama sprichst, dann ist das ja schon Farbfilm.
Ich habe ja später nochmal den Bereich Filmchemie, da hat auch jemand das im Pad schon eingetragen, Technicolor, aber
ja.
wir können natürlich auch noch über Technicolor sprechen, das ist ja auch eine ganz... ganz interessante Geschichte.
Ja, dann sag, wenn die Leute das schon wollen, dann oder machen erstmal die Filmformate, da kommt ja noch was. Da kommt ja noch
genau.
Super Panavision und alles.
Ja, genau, das jetzt sind wir bei den von dir so geliebten 70mm Filmen.
Aha.
Super Panavision war so das erste Filmformat, was tatsächlich einen 70mm Film verwendet hat.
Mhm.
Und das hatte dann sozusagen schon ein natives Seitenverhältnis von 2,2:1.
Mhm.
Und natürlich, wenn der Film sozusagen 70mm breit ist und auch natürlich jedes einzelne Bild höher, ist natürlich die Lichtausbeute viermal so hoch, die Auflösung, also die Scharfzeichnung ist viermal so hoch und das Bild sieht natürlich viel, viel besser aus. Und Super Panavision 70 hatte ich jetzt nur als ein Beispiel für 70mm Filme aufgeschrieben. Es gab im Laufe von ein paar Jahren, wo auch diese 70mm Filme überhaupt sozusagen Verwendung fanden, gab es da verschiedene Verfahren. Es gibt da so eine Seite, wo irgendwie diese ganzen Filmverfahren irgendwie aufgeschrieben
wir brauchen noch einen Link.
Sind.
Ich bin ein bisschen...
Ich kopiere das da mal rein.
Ja, ich bin ein bisschen in Panik, weil da so viel drinsteht, wo man noch Links braucht. Und
das können wir alles noch nacharbeiten. Irgendwie, ich habe das jetzt gerade mal reinkopiert.
Sagst du so, von deinem Jugendlichen leicht so mit dem Nacharbeiten.
Ich kann das, obwohl, warte mal, ich bin jetzt Abgeordneter, ich habe jetzt
keine
Zeit mehr für sowas.
Keine Zeit mehr für sowas, genau. Und ich habe leider jetzt auch die nächste Woche überhaupt keine Zeit. Und, naja.
Ja, das meiste ist tatsächlich auch in der Wikipedia. Also gerade was so Filmthemen angeht, ist die Wikipedia ja doch durchaus verwendbar. Ne?
Ja.
So, aber diese 70mm Filme sind leider inzwischen auch tot. Die 70mm Projektoren in den meisten Kinos abgebaut. 70mm Filme schwer zu beschaffen. Also man muss leider auch sagen, diese Technik hat sich überlebt. Das, was tatsächlich noch existiert mit 70mm Film, ist ja das IMAX-Verfahren, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, oder IMAX. Wahrscheinlich eher IMAX.
Ja, IMAX, genau.
Und das ist ja sozusagen der Qualitätsgewinn durch 70mm Film nochmal gesteigert, weil da wird der 70mm Film tatsächlich horizontal verwendet. Mhm. Das heißt, die Bilder sind 70mm hoch, oder besser gesagt 70mm minus Perforationslöcher, also die sind 60mm hoch, mhm, und 15 Perforationslöcher breit.
Mhm.
Also das sind riesige Bilder.
Mhm.
Ich habe es hier, glaube ich, auch irgendwo noch 70 Millimeter, die sind tatsächlich 70 Millimeter, nein, stimmt gar nicht, die sind 70 Millimeter breit und 48,5 Millimeter hoch, die Bilder. Mhm. Also riesig. Mhm. Und es kommt halt noch hinzu, dass das IMAX auch eben festlegt, dass die Kinos sehr, sehr helle Lichtquellen auch brauchen in den Projektoren. Das heißt, das ist schon wirklich beeindruckend. Und wir haben ja auch ein IMAX-Kino hier am Potsdamer Platz.
Ja.
Und was ich sehr gerne mache, auch wenn die da typischerweise synchronisiert laufen, ich gucke mir neue Filme sehr gerne im IMAX-Kino an, auch wenn die vielleicht wirklich nur hochkopiert sind von 35mm Negativen. Aber es ist halt schon wirklich immer sehr viel schöner. Also der Batman-Film The Dark Knight zum Beispiel, der war halt einfach im IMAX sehr grandios.
Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und was IMAX auch letztlich geschaffen hat, war das einzige tatsächlich existierende analoge 3D-Format, nämlich IMAX 3D.
Mhm.
Da hatte man dann mit zwei Filmprojektoren, also zweimal IMAX sozusagen, mit Linearpolarisation auf die gleiche Leinwand projiziert. Und man hatte dann eben solche Polarisationsbrillen, allerdings mit Linearpolarisation im Gegensatz zu diesem Real 3D Verfahren, was man eben aus normalen Kinos kennt. Und das war halt einfach auch schon immer sehr beeindruckend. Das sind ja immer riesige Leinwände in diesen IMAX-Kinos und das auch noch in 3D. Puh, grandios.
Ja, das denke ich mal. So, Moment. Der Bär ist ein bisschen erkältet.
Ich halte doch schon immer das Mikrofon zu.
Ja, ja, aber wenn du das irgendwie mir bedeutest, dass du jetzt schniefst, kann ich auch den Ton runternehmen.
Ja, ich halte doch schon immer das Mikrofon zu.
Ach, diese Autokorrektur, jetzt wollte ich schreiben, bitte ins Pad pasten, dann mach da bitte ins Bart pasten raus.
Bitte ins Bart pissen. Ja, ein weiteres.
Hier fragt jemand, ob IMAX das immer mit dieser, ob das immer so eine Kuppel hat.
Nee, das mit der Kuppel ist das IMAX Solidum.
Mhm.
Das ist tatsächlich so eine Kuppelleinwand, die allerdings nicht nur in einer Richtung sozusagen rund ist wie das Cinerama, sondern in zwei Richtungen. Das heißt, es ist wirklich so eine Kuppel. Also man kann auch nach oben gucken.
Mhm.
Das sind allerdings sehr wenige Kinos und auch sehr wenige Filme, die für dieses Format gedacht sind. Also IMAX hat viele absurde Formate erfunden. Es gibt auch dieses IMAX Flying Carpet System. Da gibt es eine Leinwand vor dem Zuschauer und eine Leinwand unter dem Zuschauer.
Mhm.
Das sind dann also Sitzreihen, die weit auseinander liegen und der Boden sozusagen ist aus Plexiglas. Und dann kann man eben auch nach unten schauen. Und da gibt es dann so einen Film, irgendwie Der Flug des Schmetterlings, wo man dann mit so einer Schmetterlingshorde, Schwarm, mit so einem Schmetterlingsschwarm irgendwie durch die Gegend fliegt und so. Also IMAX hat wirklich viele, viele interessante Formate erfunden, die allerdings auch jeweils dann nur 1-2 Kinos auf der Welt haben, die das überhaupt abspielen können.
Mhm.
Wenn man wirklich mal gerne so diese Exoten-Randgruppen-Kinos irgendwie sich anschauen will, es gibt ja in Frankreich, in Vienne, dieses, wie heißt denn der Park?
Ach, ich weiß, was du meinst. Cité des Sciences.
Das kann sein. Also es gibt so einen Freizeitpark, der eigentlich nur aus Kinos besteht, wo wirklich diese ganzen extrem seltsamen Kinos sind. Und es gibt da interaktive Kinos, es gibt Kinos mit Force Feedback, es gibt HD-Kinos, genau, das ist auch noch so ein IMAX-Format, IMAX HD.
Du meinst was anderes als ich.
Achso, dann meine ich was.
Denn in der Cité des Sciences, also in dieser Wissenschaftsstadt, La Villette, weißt du, da sind auch mehrere Kinos. Unter anderem auch ein IMAX. Aber das ist nicht das, was du meinst.
Dann meine ich noch einen anderen Park. Wir
müssen das verlinken.
Ja,
vielleicht hilft uns ja jemand im Chat.
Genau, und ansonsten muss ich das nochmal rausholen. Ich war da nämlich mal und ich war sehr beeindruckt.
Wie ist denn das IMAX in Berlin?
Das IMAX in Berlin ist das ist ein ganz normales IMAX.
Ist das nicht eine Kuppel?
Nee, das ist ein IMAX mit einer geraden Leinwand.
Ah ja.
Aber mit einer sehr großen geraden Leinwand. Also,
ja, das habe ich in Erinnerung. Das ist ziemlich groß.
Da war dies gerade. Mhm. Ansonsten wird es halt auch schwierig, so ganz normale Filme jetzt irgendwie, so ganz normale Spielfilme darauf darzustellen. Ja, wenn das dann alles so schief und chaps ist, dann sieht das ja komisch aus, ne? Mhm. Das muss natürlich vom Film her auch immer passen.
Ja.
Ja, und IMAX HD ist noch so ein Format, da hatte man tatsächlich mal versucht, 48 Bilder pro Sekunde zu machen.
Mhm.
Und also das IMAX-Format an und für sich hat ja schon einen sehr hohen Verbrauch an Filmmaterial, und wenn man dann auch noch das verdoppelt, dann wird es halt völlig unbezahlbar. Deswegen gibt es IMAX HD eigentlich inzwischen auch nicht mehr.
Mhm.
So, genau. Filmchemie war jetzt eigentlich der nächste Punkt. Da geht es ja dann unter anderem eben auch um Farbverfahren.
Ja.
Aber vielleicht fangen wir einfach auch gleich mal mit Technicolor an. Das war ja so das erste Farbfilmformat. Ja. Kann man natürlich leicht machen mit Zeichentrickfilmen, und da kam das ursprünglich auch her.
Mhm.
Schwieriger wurde es mit Realfilmen, und der bekannte Technicolor-Film ist ja eigentlich The Wizard of Oz.
Mhm.
Der erste Farbfilm, wann war der gleich nochmal? Das muss irgendwann in den 30ern gewesen sein.
Mhm.
39, so. Genau.
Ja. Aber gab es nicht vorher auch schon Farbfilme? Hat man nicht irgendwie per Hand koloriert? Irgendwie?
Ja, doch, man konnte, wie gesagt, Zeichentrickfilme oder von Hand nachkolorierte Filme waren nicht das Problem.
Mhm.
Aber das Technicolor Verfahren, damit konnte man tatsächlich auch Realfilme direkt farbig aufnehmen.
Mhm.
War aber nicht ganz einfach, weil man brauchte zwei Filmstreifen, die auf unterschiedliche Farben sozusagen empfindlich waren.
Mhm.
Und die wurden dann sozusagen hinterher zusammen entwickelt zu einem farbigen Positiv.
Mhm.
Und die Farbdice, also diese Schichten, die Farben dann sozusagen, die auf die Farben empfindlich waren, die waren sehr unempfindlich. Das heißt, um irgendwie diese grüne Gesichtsfarbe der Hexe aus The Wizard of Oz hinzukriegen, brauchte die arme Frau eine wirklich, 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 wirklich leuchtend grüne Farbe im Gesicht, die dann, glaube ich, auch irgendwie Blei enthielt und furchtbar ungesund war.
Mhm.
Also das war alles sehr abenteuerlich.
Ja.
Aber das war eben, genau, Ben Hur war ja auch so ein Farbfilm, genau, der mit Technicolor gemacht worden ist. Und dieser Technicolor-Prozess, der wurde auch immer wieder überarbeitet, kam dann auch mit immer weniger Licht und immer weniger knalligen Farben zurecht. Und irgendwann gab es dann ganz normale Farbumkehrfilme, die man dann eben auch in der Fotografie verwendet hat. Und dann hatte sich dieses...
Technicolor war doch irgendwie so der westliche Standard, ne, für Farbfilme.
Na, es war halt, bevor so Sachen wie Aquacolor oder so, die halt mit einem einzigen Film dann eben auch farbige Negative machen konnten, war das so ziemlich das Einzige, was es gab.
Mhm. Gibt ja dann auch noch im Osten, gibt es noch dieses Ormic, ne? Die haben noch ein anderes Farbverfahren.
Ja.
Kenne ich mich leider nicht aus, du auch nicht, oder wie?
Doch, grundsätzlich ja, dann erzähl. Schon. Sorry. Ich bin jetzt hier gerade nochmal auf der Wikipedia-Seite List of Color Film Systems. Da kommen natürlich auch noch etliche andere vor. Es gab auch immer dreistreifige Verfahren, eben die dann diese drei Grundfarben hatten. Und Technicolor war tatsächlich das erste verbreitete Zweistreifensystem. Und dann kamen da einige. Kodakolor war das erste mit einem Streifen sozusagen. Kodakolor. Und dann Aquacolor, genau, das kam dann 32. Und Lenticular, also das heißt sozusagen, die Filme hatten dann so Mikrostrukturen, die dann unterschiedliche Pigmente je nach Farbe belichtet hatten. Das war natürlich auch alles furchtbar teuer. Aber da fing es dann eben auch an, sozusagen, dass man mit nur einer Kamera, mit nur einem Film dann sozusagen auch farbige Filme machen konnte. Mhm. Und diese Verfahren wurden ja, wie gesagt, auch immer erweitert. Genau, Fujicolor kam dann 53 und so. Also das, was man dann als Filme sozusagen auch für die Fotografie benutzt hatte, soweit ich weiß, war Orvocolor auch nur das,
Orvo,
wie man...
Orvo, ja genau, nicht Orvo.
Wie war dann so, Orvo war ja sozusagen Aquagewatt auch. Das waren ja sozusagen die Aquawerke, die in der DDR standen, die wurden dann ja umgenutzt sozusagen und zu Orvo umbenannt.
Mhm.
Und das war also das Aquaverfahren.
Mhm.
Aber es gab auch noch ein ursprünglich sowjetisches Verfahren. Wo haben wir es denn? IG Farben, Aquacolor, genau. Und Ja, da gibt es ganz viele Verfahren. Es ist, also es gab auf jeden Fall auch so ein sowjetisches Verfahren, was relativ früh entwickelt wurde. Auch also alles, was wir vorhin gesagt hatten, Cinerama und so, da gab es auch immer die entsprechende sowjetische Variante, die komischerweise auch immer noch irgendwie kompatibel war. Also da wurde munter hin und her geklaut oder remixed, wie man das ja heutzutage nennt. Damit sozusagen, die sind auch kompatibel. Das heißt, man konnte eben auch so ein Drei-Streifen-Film aus der Sowjetunion konnte man auf einem Cinerama-Kino abspielen und andersrum genauso.
Mhm.
So, aber diese Farbverfahren, das ist ja eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Einfach nur der Hinweis, dass es tatsächlich früher so bis in die 40er Jahre hinein sehr, sehr schwierig war, Farbfilme überhaupt zu machen und sehr viel mehr Aufwand, viel mehr Licht, viel, viel mehr Maske und so erfordert hat. Und also so wie man das heutzutage macht, einfach man legt in seine Kamera entweder einen Farbfilm ein oder einen Schwarz-Weiß-Film, egal, es ist alles das gleiche ASA-Zahl, gleiche Linsen, alles kein Problem. Das ist halt einfach erst in den 50er Jahren entstanden. Deswegen gab es auch lange Zeit eben beides, Schwarz-Weiß-Filme und Farbfilme, weil halt einfach Farbfilme wesentlich teurer waren.
Mhm, klar.
So. Ja. Aber was eigentlich viel wichtiger ist an der Filmchemie, ist letztlich das Trägermaterial des Films. So, jetzt muss ich mal wieder kurz.
Ja, Moment. So, jetzt warst du. Das ist immer ganz praktisch, weil ich das dann hier ausblende. Und dann müsste es eigentlich.
Jetzt müsste ich dann noch wieder.
Ah, ich kann sogar auf Mute schalten, das geht noch schneller.
Ja, sehr gut. Wenn
ich hier auf diese Taste drücke, jetzt mache ich das nächste Mal.
Jetzt leuchtet es wieder rot, das heißt, ich werde es wieder aufgezeichnet.
Du wirst wieder aufgezeichnet, auf jeden Fall.
Okay. Ja. So. Denn das Trägermedium sozusagen, also war halt lange Zeit Nitrofilm.
Aus,
der brannte wie Zunder. Und das war halt gerade bei Kinos, wo ja mit einer Lichtquelle gearbeitet wird, die bis zu 10 kW Leistung hat. Und das ist jetzt nicht 10 kW Glühbirne, sondern das ist halt wirklich 10 kW Xenon-Bogenlampe oder früher Kohlenbogenlampen. Also da kommt sehr viel Hitze an auf den Film. Und die ist dann ja auch noch gerade genau, weil ja das Bild auf der Abbildungsebene liegt, genau auf den Film gebündelt.
Mhm.
Das heißt, dass sozusagen der Film jede 24. Sekunde weitergespult wird, hat eben auch den Nutzen, dass der Film nicht anfängt zu brennen.
Ja.
Und wenn da tatsächlich mal plötzlich irgendwie was ins Getriebe kommt und der Film irgendwie mal eine Sekunde lang belichtet wird, dann ist er halt einfach abgebrannt. So, und dann ist aber auch der ganze Film abgebrannt.
Ja, genau. Na, ich habe das sogar selber noch vor kurzem erlebt. Und zwar in dem Film Slumdog Millionaire.
Mhm.
Den habe ich im Odeon gesehen, weil das Odeon auch so ein schönes altes Kino ist. also ich gehe da lieber rein. Es ist ja immer das Problem, Filme im Original sehen zu können. Und das geht halt in Berlin eigentlich nur am Potsdamer Platz bei dem, wie heißt das da? Cine Star Originals. Die nennen sich jetzt also Cine Star Originals, genau.
Ja.
Oder eben im Odeon.
Das hat zur York-Gruppe gehört.
Das ist zur York-Gruppe gehört. Ja. Und da ich bei der York-Gruppe ja auch so eine, also sowieso auch jeden 10. Film umsonst habe. Mit dem Rabattsystem, genau. Und weil ich einfach dieses Kino, das ist einfach ein richtiges klassisches Kino und nicht so wie halt da dieses so ein Plastikkino, wie dieses CineStar, finde ich immer unangenehm. Naja.
Also über den Niedergang der klassischen Kinos und der große Durchbruch der Multiplex-Kinos, da könnte man auch noch mal eine eigene Sendung fast machen. Genau.
Also jedenfalls gehe ich gerne dahin in dieses in Odeon. Und da habe ich schon die seltsamsten Sachen erlebt. Saß ich zum Beispiel bei The Dark Knight, da waren wir nur zu dritt. Also ich war mit jemandem da und es war noch eine Einzelperson da.
Ja.
Also für so einen Blockbuster in der ersten Woche nur zu dritt.
Die waren alle im IMAX, um den zu sehen.
Genau, ja. Aber trotzdem schön. Und im IMAX kann man ihn dann nicht im Original sehen.
Das stimmt leider.
So, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, dann habe ich das Slumdog Millionaire gesehen, war auch nicht gut besucht. Und kurz vor Schluss brannte der Film.
Scheiße. Ja, wobei, also das war jetzt bestimmt kein Nitro-Film mehr. Nein. Inzwischen verwendet man Triacetat-Filme.
Genau.
Die haben den Vorteil, dass da natürlich auch mal so ein Film an anfangen kann zu brennen, aber der brennt halt nicht einfach mal eben die komplette Rolle innerhalb von wenigen Sekunden weg, wie das bei diesen Nitro-Filmen halt einfach war. Also als man noch Nitro-Filme hatte, waren zum Beispiel die Filmspulen auf dem Projektor immer in feuerfesten Metallgehäusen drin. Das war also auch sehr kompliziert, die dann eben rein zu tun und raus zu tun, weil man musste dann immer dieses schwere, wuchtige, feuerfeste Eisengehäuse aufmachen und so, dass das und es gab dann auch immer so diesen großen Notschalter. Also wenn man den Vorführraum verließ, konnte man auf dem Weg nochmal kurz auf einen großen roten Knopf drücken und dann gingen tatsächlich alle Klappen und alle Öffnungen zu. Und dieser Vorführraum war sozusagen komplett von Sauerstoffzufuhr abgeschnitten. Mhm. Denn wenn tatsächlich mal so ein Film anfing zu brennen, dann konnte da halt auch alles sehr schnell in Flammen stehen, wenn man dann nicht dafür gesorgt hat, dass kein weiterer Sauerstoff mehr reinkommt.
Ja, ja. Ich dachte, das wäre immer Zelluloid gewesen. Man sagt doch, Zelluloid sei das Filmmaterial.
Was ist Zelluloid? Ja. War es früher, ist es nicht mehr.
Ach so. Ja, aber Nitrofilm ist dann kein Zelluloid, oder?
Doch, doch. Das ist sozusagen, das sind zwei Worte für dasselbe.
Ah ja.
Und wie gesagt, inzwischen verwendet man etwas schwerer brennbare Materialien, aber ich meine, was halt irgendwie an eine 10 kW Lichtquelle geführt wird, das brennt halt, egal was.
Also der Film hat ein Stück gebrannt, weil ein Stück dann gefehlt hatte. Das war natürlich doof. Ich meine, jetzt mein Lob auf Odeon hält sich in Grenzen. Wenn man
aber das kommt in den besten Familien vor, außer natürlich, man geht ins Digitalkino. Da
ja gut, da haben sie dann den Schlüssel nicht.
Da haben sie dann den Schlüssel nicht, richtig. Das
und dann müssen sie den 3D-Film plötzlich in 2D zeigen, weil sie den Schlüssel nicht haben. In 3D.
Ja, also irgendwelche Problematiken werden immer bestehen. Sonst wäre das Leben des Filmvorführers ja auch mehr als langweilig.
Genau.
Also wenn das alles irgendwie komplett im Computer machen könnte.
Filmvorführer im digitalen Zeitalter?
Ja, schon. Irgendwer muss ja die Computer auch bedienen oder auch mal, was weiß ich.
Doch an der Kasse, zack.
Die Festplatten auswechseln oder so.
Naja.
Also die Tätigkeit eines Filmvorführers früher waren ja durchaus viel Gestalt. Und also in dem Premierenkino hier in Berlin, wie heißt es, das wo früher die Berlinale war. Inzwischen ist hier am Potsdamer
Platz. Berlinale war am Zoopalast. Im Zoopalast,
genau. Da gab es tatsächlich irgendwie 6 Vorführer, die da zusammengearbeitet haben. Also es ist... Wir können ja mal ganz kurz...
Also im Xenon, das ist ein anderes Berliner Kino, da ist der, der die Kasse macht, auch gleichzeitig der Vorführer.
Das merkt man dann meistens daran, dass dann der Film irgendwie, was weiß ich, um ein Viertelbild versetzt läuft, unscharf ist, man die Tonspur sieht im Bild und keiner kümmert sich drum, weil es einfach keiner mitkriegt.
Genau.
Dann muss jemand zur Kasse vorrennen und sagen, ist kaputt.
Also im Odeon sind sie zu zweit.
Ja.
Einer macht die Kasse und einer macht den Vorführer.
Ja, also wie das
reißt die Karten ab.
Wie das überhaupt so funktioniert, was man eigentlich machen muss, das ist, können wir ja gleich nochmal drüber reden, wenn wir zu den Spulensystemen kommen.
Ja.
Aber ich wollte
jetzt
oder können wir auch vorziehen? Warum
ziehen wir es vor.
Ja, also so ein Film, also so ein analoger Film zumindest, der kommt ja in Akten.
In Akten?
In Akten. Also so diese Filmdose, die man so kennt, ne, dieses Filmdöschen, früher aus Metall, heute aus Kunststoff, da ist ein Akt drin. Das hat gerade jemand gelöscht.
Ich wollte das irgendwo einfügen.
Okay.
Ich wollte das an der richtigen
Stelle. Ich wollte das hier gerade, aber ich weiß das ja auch so.
Ja,
also
genau.
So ein Akt, das sind ungefähr 600 Meter Film.
So, jetzt ist es an der richtigen Stelle.
Sehr gut. Das sind ungefähr 600 Meter Film, das heißt, das sind ungefähr 22 Minuten und die wiegen schon über 3 Kilo.
Mhm.
Das heißt, so ein abendfüllender Spielfilm, das sind dann eben so 6 Spülchen, insgesamt 20 Kilo Gewicht.
Mhm.
Das heißt, die kommen dann auch nicht mehr irgendwie per DHL-Paket, sondern die werden von der Spedition gebracht.
Mhm.
Und wenn man dann mal eben die neuen Filme kriegt, irgendwie 4 neue Filme, dann kommt da auch durchaus der Hubwagen zum Einsatz.
Mhm.
Und diese Akte, die haben den Grund, warum sozusagen die Filme in so kleinen Versatzstückchen ausgeliefert werden. Früher konnte eben so eine Kohlebogenlampe, wie man sie früher in Filmprojektoren hat, nicht länger als 45 Minuten am Stück brennen, weil dann wäre sie nämlich verbrannt.
Mhm.
Deswegen hatte man 2 Projektoren, die abwechselnd sozusagen immer einen Akt gespielt haben. Und der Vorführer stand in der Mitte und hatte so 2 dicke Hebel in der Hand.
Mhm.
Und wenn er dann sozusagen beim ersten Film die Brandlöcher, die kennt man ja, ne, diese kleinen Löcher oben im Film, die tauchen 2-mal kurz auf vor Ende des Aktes.
Mhm.
Wenn er die gesehen hat, wusste er, okay, gleich muss er sozusagen beide Hebel gleichzeitig umschalten, um den einen Projektor sozusagen außer Betrieb zu nehmen und den anderen in Betrieb zu setzen. Und das musste man dann eben während des Filmes 4-mal, 5-mal machen. Mhm. Und natürlich dann, wenn der eine Projektor aus war, dann musste man da, wie gesagt, feuerfeste Kassetten, da den Film rausnehmen, den nächsten rein. Netterweise konnte man den, den man rausnimmt, vorher noch einmal wieder umspulen, damit der nächste ihn dann gleich wieder einlegen konnte. Sonst muss, also man muss den natürlich dann auch wieder umspulen, weil auf so einer Spule ist natürlich der Anfang dann innen, wenn man den abgespult hat, aber der Anfang muss ja außen sein, damit man ihn wieder abspulen kann. Das heißt, das war dann immer viel Arbeit.
Ja.
So, dann gab es eben, wie gesagt, die Sicherheitsfilme. Das heißt, die Filme mussten jetzt nicht mehr in diesen feuerfesten Kassetten sein. Und zusätzlich hat man halt auch festgestellt, irgendwie, das ist ja viel zu viel Getue, irgendwie mit zwei Projektoren pro Leinwand und so, kostet ja auch alles Geld.
Mhm.
Und dann wurde eben das, der Spulenbetrieb erfunden. Da hatte man dann bis zu drei Akte auf eine Spule aufspulen können. Spule ist halt ja so eine sehr große. So eine sehr große Filmspule. Also so vom Durchmesser her, ich würde mal sagen, 70 Zentimeter oder so.
Und da hat man die dann zusammengeklebt, oder wie?
Genau, die wurden dann zusammengeklebt.
Mhm.
Also das, das macht man auch tatsächlich immer noch bei Filmen, die werden dann sozusagen, man bekommt sie in Akten, man klebt sie zusammen, macht sie auf die Spule und dann, wenn man sie zurückgibt, dann werden sie wieder in die Akte zersäbelt. Das sieht man bei speziell bei den vollformatigen Filmen auch dann häufiger mal, dass da Klebestellen im Bild sind.
Mhm.
Diese ganzen Widescreen-Filme, da findet natürlich dann alles Kleben immer nur in den schwarzen Balken statt und ist von daher nicht zu sehen.
Ah ja.
Das ist der Vorteil davon, dass man den Großteil des Filmes verschwendet, wenn man dann wenigstens die Klebestellen nicht sieht, ne?
Ja. Ja.
Also wenn man irgendwo auf einem Film Malteserfilm sieht oder so mitten im Akt, dann ist er da vielleicht mal gerissen, das kann ja auch passieren.
Mhm.
Denn also selbst beim Überblendbetrieb und beim Spulenbetrieb, man muss ja immer Schlaufen legen.
Mhm.
Also der Film wird ja sozusagen mit einer bestimmten Geschwindigkeit abgespult von der Spule, die sich natürlich ändert. Denn wenn sich der Motor von der Filmspule mit einer konstanten Geschwindigkeit dreht, kommen am Anfang sehr viel Film raus und am Ende sehr wenig.
Ja, ja, ja.
So. Aber man will ja, dass der Film sozusagen mit einer konstanten Geschwindigkeit zum Projektor kommt.
Mhm.
Das heißt, man hat die erste Spule ab der Abspulspule, denn da muss ja sozusagen festgestellt werden, ah, okay, es ist die Spule ist jetzt, die Schlaufe ist jetzt gerade zu groß, dann muss der Motor anhalten, dann wird die Spule wieder abgenommen und dann ist sie irgendwann zu kurz, dann muss der Motor wieder weiterlaufen. Das heißt, es ist das erste Mal, dass sozusagen so eine bewegliche Schlaufe existiert. So. Mhm. Dann geht das Ganze in den Projektor rein und da sitzt dann ja sozusagen dieses Rutschgetriebe sozusagen, diese Malteser-Kreuzgetriebe, was dann sozusagen den Film immer ruckweise vorspult. Da ist dann sozusagen die zweite Schlaufe davor, die dafür sorgt, dass sozusagen, wenn der Film weitergerutscht wird, dass er dann nicht abreißt.
Ah ja.
So, die zweite Schlaufe. Dann kommt aber die dritte Schlaufe, die kommt dann recht bald, wo dann sozusagen der Film wieder gleichmäßig in der gleichmäßigen Geschwindigkeit rauskommt. Denn dann kommt der Tonabnehmer. Mhm. Also zumindest bei Lichtton braucht man den Film ja in einer konstanten Geschwindigkeit. Man kann den Lichtton ja nicht abnehmen, wenn der Film vorbeirutscht, sondern da muss er ja wieder in einer konstanten Geschwindigkeit sein. Und dann braucht man die vierte Schlaufe sozusagen, bevor es dann zurück auf die Spule geht.
Mhm.
Das ist halt bei den kleinen Spulen so, bei den großen Spulen ist es so, dass man eben sehr viele Schlaufen legen muss und wenn man da irgendeinen Fehler macht, dann reißt halt der Film. So. Und dann muss man den kleben. Und dann kriegt man im Zweifelsfall auch vom Filmverleih irgendwie Ärger. Mhm. Wenn man irgendwie, der Film war doch noch ganz neu und ihr schickt uns den mit 5 Streifen Tesafilm irgendwie zurück. Mhm. Das kann ja wohl nicht sein.
Mhm. Ihr fragt jemand, für einfach von der Spule ziehen, sind die Filme zu fragil?
Ja.
Mhm.
Also sind sie und man will sie auch schonen. Also man versucht ja, dass der Film möglichst wenig Kontakt mit irgendwas hat, inklusive sich selber. Also wenn man den einfach von der Spule ziehen würde, dann würde er ja an sich selber reiben und dadurch würde er natürlich abgenutzt werden.
Ja.
Das heißt, man versucht sozusagen, dass das immer alles möglichst locker ist, dass Film nie an Film reibt. Und deswegen ist das halt alles immer mit sehr vielen Motoren und so verbunden.
Ja, klar.
Denn wenn man mal irgendwie sieht, wenn man im Film also teilweise minutenlang so schwarze Streifen hat, dann ist der Film da mal eine längere Zeit an irgendwelchen Staubkörnern oder so vorbeigerutscht. Mhm. Das sieht man dann natürlich im Kino sehr, sehr groß und das sieht dann auch sehr, sehr schlecht aus.
Ja.
Und das versucht man alles zu vermeiden, dass der Film sich eigentlich immer nur in Luft bewegt und nicht sozusagen an irgendwas rubbelt.
Ja, klar.
Das Einzige, wo der Film angefasst wird, ist halt an den Perforationslöchern und die sieht man ja eh nicht.
Mhm. Mhm.
Außer der Vorführer hat mal wieder irgendwie einen schlechten Tag und hat da irgendwas falsch eingestellt, dann sieht man auch die Perforationslöcher auf der Leinwand.
Ja.
So, Spulenbetrieb heißt aber, wie gesagt, es gehen 3 Akte drauf auf so eine Spule, was dann wiederum bedeutet, man muss dann, wenn man nur einen Projektor hat, halt nach so einem halben Film irgendwie mal 5 Minuten Pause machen, um die Spule zu wechseln.
Mhm.
Kennt man von früher, heute macht man das eigentlich auch nicht mehr, dass irgendwie in der Mitte des Films dann erstmal irgendwie Päuschen ist.
Mhm.
Und nochmal der Eisverkäufer kommt oder so.
Ja, na, es gibt jetzt wieder mehr Pausen als früher.
Mutest du mich mal kurz?
Ja, ich mute dich. Es gab, ups, warum will er dich nicht muten?
Geht doch nicht.
Doch, muss gehen.
Ach, ich halte das Mikro einfach zu.
So. Naja, wie auch immer, ich kann ja derweil weitersprechen.
Ja.
Also es gibt wieder eine Tendenz zu Pausen. weil die Leute halt, weil die Kinos ja noch verkaufen wollen. Das ist halt immer
wichtig. Ja, mit den Filmen verdienen sie ja nichts, ne?
Ja, ja. Deshalb, also die wollen halt verkaufen, deshalb machen sie dann doch nochmal eine Pause. Und ich finde es teilweise blöd, weil diese Pausen nicht vorgesehen sind. Also bei Avatar habe ich das zuletzt gesehen, da wurde dann einfach mitten in so einer Szene, die hatten noch gar nicht ausgesprochen, der Film unterbrochen. Und da muss ich echt sagen, das war es ja dann nicht nötig. Ne? Ja,
normalerweise sind Filme dramaturgisch schon darauf angelegt, dass man in der Mitte eine Pause machen kann.
Ja.
Aber manche Kinos haben das vielleicht noch nicht so ganz verstanden und machen die Pause einfach da, wo es ihnen gerade passt.
Ja.
Und das ist dann natürlich weniger schön für die Dramaturgie.
Ja, ja. Also ich fand es ganz furchtbar.
Also gerade so Filme wie Apocalypse Now Redux, das ist ja auch so ein mehr als 4-Stunden-Epos, den kann man nicht ohne Pause gucken, da geht man ja ein.
Naja, klar.
Da ist dann eben auch festgelegt irgendwie, dass es da eine Pause gibt.
Ja, Avatar hätte ich aber in einem Rutsch sehen können.
Also ja, der ist auch nicht ganz so lang, das stimmt schon. So, aber ja, wie gesagt.
Erzähl, wo waren wir? Wir waren bei den
Spulen mit der Pause.
Spulbetrieb, Tellerbetrieb.
Genau, das ist jetzt so das Latest and Greatest der analogen Kinotechnik. Der sogenannte Bauer-Teller, den gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Also überhaupt Bauer und Kinoton sind so die Hersteller von Filmprojektoren und dem Beiwerk sozusagen.
Mhm.
Bauer ist.
Und wieso ist der Tellerbetrieb was Digitales? Ich denke,
nein, nein, der Latest and Greatest ist analoger Technik.
So.
Also das digital brauchst du keine Teller mehr, da gibt es halt Platten, wie gesagt. Ja. da wird der Film komplett an einem Stück auf einen wirklich sehr, sehr großen Teller mit einem Durchmesser von über 1 Meter sozusagen aufgespult. Und da gibt es dann eben auch unterschiedliche Methoden. Gängig ist es sozusagen, den Film von einem Teller auf einen anderen abzuspielen. Der Film wird sozusagen aus der Mitte rausgenommen. Es ist nicht auf einer Spule, sondern liegt auf dem Teller. Man kann ihn also in der Mitte abgreifen, durch den Projektor fädeln und dann sozusagen auf den nächsten Teller ab der Mitte wieder aufspulen. Und es gibt sogar Endlos-Teller. Da kann man den Film dann auch hinten und vorne einfach zusammenkleben.
Mhm.
Und dann spielt er einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Mhm.
Ohne dass da irgendwas gewechselt werden müsste. Das ist natürlich so das ganz Grandiose. Und man kann eben von so einem Teller auch den kompletten Film wegnehmen, wenn man sich irgendwie traut, 20 Kilo durchs Kino zu tragen und den zu einem anderen Projektor bringen.
Mhm.
Oder es gibt ja auch Kinos, also da sind wir wieder bei den Multiplexen, die sind natürlich darauf optimiert, dass es einen zentralen Vorführraum gibt.
Mhm.
Und in dem zentralen Vorführraum ist dann so der zentrale Tellerstapel, wo die ganzen Filme liegen. Und den kann man dann vom einen Teller irgendwie für die Nachmittagsvorstellung auf dem Projektor von Kino 4 spielen und vom gleichen Tellerstapel dann für die Abendvorstellung auf dem Projektor von Kino 2 oder so. Das ist natürlich dann für die Vorführer ganz besonders bequem.
Mhm.
Das ist natürlich bei alten Kinos nicht so, wo die halt erbaut worden sind, bevor man irgendwie das mit den Tellern so im Blick hatte, ne?
Mhm. Also hier wird noch gefragt, ob das, also jemand hat gesehen, wie der Film auf einer Platte liegt und von innen abgespult wird. Ist das das mit den Tellern?
Das ist das Tellersystem, genau.
Mhm.
Das funktioniert halt so, wenn er aufgespult wird, ist in der Mitte, also außer jetzt bei diesen Endlos-Tellern, ist in der Mitte so ein kleines Spülchen.
Mhm.
Und das nimmt man dann, wenn der Film sozusagen durch ist, nimmt man das einfach raus.
Mhm.
Und dann kann man den Film wieder ab der Mitte abgreifen. Das läuft dann über so ein ganz kompliziertes System mit Umlenkspülchen und Rollen und Schlaufen und so. Das ist also ganz furchtbar kompliziert. Aber letztlich erleichtert es halt eine ganze Menge Arbeit, weil man so einen Film wirklich am Stück abspielen kann.
Ja.
Man muss nicht mehr zwischen Projektoren überblenden und man muss auch nicht mehr irgendwelche Spulen durch die Gegend wuchten, sondern das läuft halt einfach alles so. Es ist halt wirklich schön irgendwie, wie in so Metropolis ist irgendwie so ein Beispiel. Da gibt's ja auch diese vielen verschachtelten kleinen Straßen irgendwie, wo so die Autos drüber fahren. Ungefähr so sieht's auch aus in einem modernen Kino, wo dann überall so die Filme so durch den Raum laufen. Ne? Das ist schon wirklich schön. Also ich Ich bin ja tatsächlich auch teilweise ein Freund von Multiplex-Kinos. Also zum Beispiel das Cineschita in Nürnberg ist ja ein wirklich, also das ist so das modernste Kino der Welt, muss man sagen.
Und da muss ich da mal hingehen, ich wäre da neulich beinahe reingegangen.
Ja, das ist ja erstmal komplett unterirdisch.
Abgestoßen mit dem Multiplex.
Es ist komplett unterirdisch. Also sie haben, glaube ich, auch das niedrigste IMAX-Kino irgendwie. Das ist irgendwie so auf 40 Meter unter dem Boden. Und da konnte man ja auch während der Bauarbeiten irgendwie Bungee-Jumping machen in die Baugrube rein und so. Mhm. Und die haben also wirklich die aller modernste Technik. Also wenn man wirklich moderne Kinotechnik sehen will, ist das Kino dafür.
Und gerade bei moderner Technik sind, hier kam noch eine Nachfrage an die Anfänge des Kinos. Die Brüder Skladanowski, die ja hier im Wintergarten in Berlin Filmvorführungen gemacht haben. Und da kommt die Frage, in welchem Format die das gemacht haben. Weißt du das zufällig?
Wie, welches Format?
Ja.
Also wie gesagt, ursprünglich, also die ersten Filme waren halt typischerweise 35 mm breit und eben vier Perforationslöcher pro Bild.
Ja. Da wird das
Wobei es kann sein. Natürlich sein, dass es am Anfang da nochmal ganz absurde andere Formate gab, die natürlich dann vielleicht auch überhaupt nicht erhalten sind oder nicht mehr bewusst sind, weil es halt einfach keine Hardware gibt, um die abzuspielen. Ne?
Ja, klar. Ja, kommen wir also...
Zum Ton.
Ja,
Ton. Genau, Ton ist auch immer gut.
Sag du mal was zum Ton, ich hole derweil neue Clubmate. Du kannst ja schon mal was erzählen.
Jo, okay. Wie gesagt, die ersten Filme hatten einfach keinen Ton. Da gab es dann die Partitur für den Organisten, die gab es dann extra und die musste man dann mieten und die war sehr teuer, deswegen haben die Organisten auch teilweise einfach improvisiert. Was dann ja auch eine eigene Kunstform letztlich hervorgebracht hat, sozusagen Adlibben über Kinofilm. Da habe ich auch schon wirklich schöne Sachen gesehen, wo dann Perkussionisten zum Beispiel den Sonderling von, na, oh, sehr schön. Der Sonderling von Karl Valentin, von einem Perkussionisten an drei verschiedenen Perkussionssets begleitet, war zum Beispiel sehr schön. Oder eben auch eine Jazzorgel, die Metropolis begleitet. Also es gibt wirklich schöne Dinge. Allerdings Tonfilme M und das Testament von Dr. Mabuse, wie wurden die vertont? Bei M weiß ich, dass das tatsächlich ein direkter Tonfilm war. Ich glaube nicht, dass der mit Soundstage war, aber der wurde vertont im Studio und der wurde schon mit Tonspur ausgeliefert.
Ja, ich glaube auch. Da habe ich auch was drüber gelesen.
Ja.
Ich habe den übrigens auch, den Film. Muss ich irgendwann mal schauen. Ich habe ihn noch nicht geschaut.
Ja, externe Audioaufzeichnung ist klar, dass das haben ja auch, sagen wir mal, in den 80er Jahren viele Leute noch gemacht mit ihren Super 8 Filmen, nicht? Die meisten Super 8 Kameras hatten ja keine Magnetonvorrichtung. Da hatte man dann zusätzlich noch das Tonbandgerät, mit dem man dann den Ton aufgenommen hat. War natürlich immer so ein Synchronisationsproblem. Zumal man ja auch die Super 8 Kamera, die konnte ja unterschiedliche Geschwindigkeiten, das Tonbandgerät konnte unterschiedliche Geschwindigkeiten und man braucht dann auch irgendwie noch die Klappe, so um den Anfang zu synchronisieren. Das war also alles ganz schlimm. So, das erste Verfahren, um den Ton mit auf dem Film zu speichern, war dann der Lichtton.
Mhm.
Das war sozusagen mit dem Akademieformat, wie gesagt, wurde der eingeführt. Dafür wurde das Bild ein bisschen schmaler gemacht, damit die Lichttonspur neben...
Wie so Lichtton? Was war das? War das nicht Magnetstreifen?
Nee, Magnetton kam tatsächlich erst später. Lichtton war einfach, dass man sozusagen einfach mit einem kleinen Fototransistor gab es damals ja noch gar nicht. Ich glaube, das war tatsächlich... Was hatte man denn da
muss
genommen?
Muss ja in der Wikipedia stehen. Ich meine, Lichtton... Gehen wir einfach Lichtton ein?
Ja, gehen wir mal Lichtton ein.
Wissen wir, was es ist? Lichtton, da steht's, ja. Tonspur, da sieht man eine Tonspur. Ah, ja.
Also heute wird das mit Fototransistoren gemacht. Ich weiß nicht, wie man das früher gemacht hatte. Wahrscheinlich hatte man einfach irgendwelche elektrischen Schaltungen angeregt.
Mhm.
Durch unterschiedliche Helligkeiten wurden eben einfach direkt Wellenformen übertragen.
Ah, ja.
Ja, da kann man bei Wikipedia noch nachschauen. Es gibt das Intensitätsverfahren, das Amplitudenverfahren, lalala.
Das sieht interessant aus.
Ja.
Richtig so, ja, wie so ein Sonagramm eben. Ja.
Eine
so.
Fotodiode, früher auf eine Fotozelle, ja, okay. Also das gab es natürlich schon sozusagen als Anodenröhre, die natürlich dann vom Lichteinfall unterschiedlich stark den Strom durchgelassen hat. Und das hatte man dann sozusagen über einen Verstärker an den Lautsprecher angeschlossen, schon hatte man Ton. Eigentlich ganz einfach.
Ja.
Problem ist natürlich, wenn man den Film falsch rum eingelegt hatte, dann war da, wo eigentlich die Lichttonspur erwartet wurde, war dann halt noch ein Teil vom Bild. Das klang dann sehr komisch. Und im Bild hatte man die Lichttonspur. Das sah zwar auch lustig aus, aber war natürlich nicht Sinn der Sache. Also Lichtton, am Anfang war der Mono, dann hatte man einfach zwei Spuren direkt nebeneinander gemacht und hatte dann sozusagen auch Stereoton. Und das war es aber auch schon beim Lichtton. Mehr als zwei Kanäle hatte man dann nicht. Und weil halt dieses Verfahren einfach direkt aus Helligkeit Töne zu machen, war sehr rauschanfällig, weil gerade so die hochfrequenten Anteile, die haben da fröhlich Urstände gefeiert. So, dass da die Firma Dolby zum ersten Mal auf den Plan trat und ihr Dolby Noise Reduction System verkauft hat. Das hat halt sozusagen das Rauschen unterdrückt.
Ah ja.
Und das war einfach ein ganz einfaches System. Das war einfach nur quasi ein Equalizer, der die hochfrequenten Anteile sehr stark runtergepegelt hat. Und zur Aufzeichnung wurden die dann einfach entsprechend sehr stark hochgepegelt. Viel mehr war das nicht. Wir hatten ja gesagt, es gab nur Stereo. Das heißt, wenn man mehr Kanalton haben wollte, dann gab es das sogenannte Dolby Surround-Verfahren auch noch. Da hatte man dann aus zwei Spuren mehr schlecht als recht vier machen können. Indem über eine Matrix-Schaltung alles, was nur rechts war, auf den rechten Lautsprecher kam. Alles, was nur links war, auf den linken Lautsprecher. Alles, was rechts und links Phasen gleich war, kam auf den mittleren Lautsprecher. Und alles, was rechts und links Phasen verschoben war, kam auf den hinteren Lautsprecher. Das war natürlich keine Trennschärfe, von der man irgendwie sprechen konnte. Das klang also auch nicht besonders gut. Aber interessanterweise ist das auch das Verfahren, was sich bis heute erhalten hat. Gerade so bei Heimanwendungen. Also es werden auch im Fernsehen immer noch viele Filme in Dolby Surround ausgestrahlt und viele Verstärker können das ja auch immer noch.
So, ja.
Ich muss mal wieder ganz kurz, aber ich halte das zu.
Ja, okay. Ja, das ist schwierig hier. Ich
glaub, man hört es doch gar nicht.
Man hört es gar nicht, okay.
Man hört es gar nicht, du brauchst es nicht immer regeln.
Ja.
So, das nächste Verfahren, was da zum Einsatz kam, speziell bei den 70mm Filmen, war das Magnettonverfahren. Da war sozusagen eine Tonbandspur mit im Film drin. Und nicht nur eine, sondern bis zu sechs. Und die waren dann, es waren also sozusagen zwei Magnettonspuren, jeweils links und rechts außen der Perforationslöcher und dann jeweils nochmal eine innen. Und wie diese sechs Kanäle dann verteilt wurden auf die Lautsprecher, das war auch unterschiedlich. Also meistens hatte man aber vor allem Kanäle vorne. Das unterscheidet sozusagen die Kino-Surround-Systeme ein bisschen von den Heimanwender-Surround-Systemen. Die sind ja immer sehr rückseitenlastig. Meistens hatte man dann eher so links, links Mitte, Mitte, rechts Mitte, rechts und hinten. Also es, im Kino ist eigentlich immer der Ton vorne. Und vielleicht hat man mal ein oder zwei Effektkanäle hinten. So. Magnetron hat das gleiche Problem, das kennt man auch von den guten alten Audiokassetten, rauscht auch stark, auch da Dolby Noise Reduction kam zum Einsatz.
Ah ja, dass das schon so alt ist, wusste ich gar nicht.
Jo. Auch so. Natürlich, der Magnetron musste am laufenden Film abgenommen werden, nicht am vor sich hin ruckelnden Film, ne?
Klar.
Das ist anders beim sogenannten Dolby Digital Verfahren. Dolby Digital hatte die Toninformationen zwischen den Perforationslöchern gespeichert. Das heißt, immer zwischen den Löchern war so ein bisschen wie so ein QR-Code, wo der Ton gespeichert war durch so ein schwarz-weißes Punkteraster. Und das wurde sozusagen am stehenden Film abgelesen.
Ja.
Und das war leider sehr schmalbandig, also von der Bandbreite her, weil natürlich zwischen diese Perforationslöcher jetzt gar nicht so viel Informationen passte, wenn man das dann auch wirklich noch auslesen wollte.
Ja, ja.
Und man konnte zwar schon auch mehrere Spuren machen, aber dann blieb halt letztlich für jede Spur nicht mehr besonders viel Bandbreite übrig.
Und wann ist das ungefähr aufgekommen?
Wann kam Dolby Digital auf? Ich denke mal, das war wahrscheinlich erst irgendwie in den späten 80ern.
Ja, ich glaube. Wann ich mich noch daran erinnern kann.
94?
Ja.
Ach nee, stimmt gar nicht. Wann kam es raus? 92?
Naja, in den 90ern. Ich kann mich nämlich gut daran erinnern, dass plötzlich eben Dolby Digital, so das Neueste.
Hast du dieses wunderbare Foto aus der Wikipedia verlinkt, wo man die ganzen Tonsysteme mal sehen kann? Sonst würde ich das jetzt mal machen.
Ja, mach das mal. Ja, während du das machst, komme ich auf den nächsten. Das ist DTS.
Genau. DTS, da wollte man das Problem angehen, sozusagen, dass Dolby Digital wirklich nicht sehr viel Bandbreite hatte, weil halt sozusagen die Toninformation mit im Bild war. Bei DTS hatte man sozusagen nur eine Synchronisationsspur. Das sind also auf dem Foto ist das sieht so ein bisschen aus wie Morsecode.
Mhm.
Auf der ganz rechten Seite noch rechts von der Lichttonspur, also sozusagen dem Bild am nächsten, einfach so kleine Strichlein. Und die konnten aber mit dem gleichen Empfänger sozusagen empfangen werden oder mit dem gleichen Auslesegerät wie die Lichttonspur. Und der eigentliche Ton war auf CDs.
Mhm.
Und zwar auch eben 74 Minuten pro CD, das war dann nicht anders. Das heißt, für einen Spielfilm brauchte man dann eben zwei so CDs.
Mhm.
Das heißt, man hatte dann auch zwei CD-Player in so einem DTS-System, die dann eben nacheinander direkt abgespielt wurden. Das war aber alles automatisch.
Mhm.
Das heißt, man konnte direkt erkennen, an welcher Stelle ist der Film gerade und es wurde die entsprechende Toninformation abgespielt. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich beim Zusammenkleben von den Filmen oder wenn mal irgendwo zwischendurch 20 Zentimeter abrennen und dann einfach überklebt werden oder so, muss der Ton natürlich trotzdem weiterhin an der richtigen Stelle sein.
Ja.
So, DTS auch heute noch in Verwendung, ne?
Mhm. Genau.
So, und dann habe ich noch ein weiteres Verfahren, das ist in diesem Bild ganz links, also sozusagen noch links von den Perforationslöchern.
Mhm.
Das ist dieser sehr, sehr filigrane 2D-Barcode sozusagen in Blau.
Mhm. Mhm.
Das ist das SDTS-System von Sony. Das ist, wie gesagt, und wie man auch sieht, sehr, sehr filigran. Das wird auch im laufenden Film abgelesen, also nicht vom Stehenden, sondern vom Laufenden. Und das hatte halt die interessante Eigenschaft, dass es sehr langsam kopiert werden muss. Also normalerweise werden Kinofilme ja bei fünffacher Abspielgeschwindigkeit kopiert.
Ja.
Danach ist die SDTS-Spur komplett unbrauchbar. Also wenn man die SDTS-Spur mitkopieren will, kann man den Film tatsächlich nur mit der halben Abspielgeschwindigkeit kopieren.
Mhm.
Dadurch wird zwar auch das Bild besser. Das heißt, wenn man einen Film in SDTS sieht, weiß man, okay, der wurde langsam kopiert, da ist auch das Bild besser.
Ah ja.
Aber
nicht schlecht.
Ja, aber leider ein Verfahren, was sich nicht wirklich durchgesetzt hat, eben wegen diesen hohen Kopierkosten, die diese Filme dann so mit sich gebracht haben. Ne?
Das heißt, jetzt wird gängig DTS verwendet.
Ja, DTS oder Dolby Digital, die sind beide unterwegs, eigentlich so in Filmen.
Ja.
Oder natürlich Magnetton, auch das gibt es noch im IMAX.
Mhm. Warum hat das IMAX, was sonst immer so auf tolle Technik setzt, da an Magnetton festgehalten?
Na, weil bei denen ist es egal. Da ist der Film eh breit genug, da kann man auch sechs fette Magnetonspuren einfach
nebeneinander
machen.
Ja, gut. Ja.
Sorry. Genau.
Ja.
Also im IMAX, das IMAX ist halt einfach eine ganz eigene Welt. Das war nie anamorph, das war nie irgendwie mit so Digital-Schnickes. Ich meine, inzwischen gibt es natürlich auch digitale IMAX-Kinos, aber die sind natürlich diesen Namen nicht wirklich wert, weil die kaum noch was von handelsüblichen 3D-Quatsch, von handelsüblichen Digital-Kinos unterscheidet.
Aber IMAX ist so eine Firma, ne?
IMAX ist eine Firma, aber IMAX ist auch ein Standard.
Ah ja.
Das kann man sich mal kurz auch in der Wikipedia anschauen, die IMAX-Seite. Da steht eben auch sozusagen, was ein IMAX-Kino sozusagen erfüllen muss, um diesen Namen tragen zu dürfen. Ne?
Ja, ja. Hier fragt noch Christian, heißt das, dass sich im Kino seit Anfang der 90er Jahre kaum was im Ton getan hat?
Ja, das heißt es. Also zumindest an der Aufzeichnung nicht. Es wurde natürlich die Kompression verbessert.
Mhm.
Also somit wurde bei gleicher Bandbreite natürlich der Ton besser.
Ja, und die Tonanlagen in den Kinos sind ausgeweitet worden.
Ja, also da gab es ja mal dieses THX-System. Das ist, also THX ist kein Tonsystem, ne? Das ist ein weit verbreiteter, ich glaube, es ist THX kann man sowohl auf DTS als auch auf Dolby Digital machen. Aber es sind halt einfach bestimmte Qualitätsmindestanforderungen, die dann eben auch von einem zertifizierten THX-Kontrolleur kontrolliert werden.
Mhm.
wo dann eben festgelegt ist, sozusagen, dass das Tonsystem so dergestalt sein muss, dass an jedem einzelnen Platz irgendwie der Ton gleich gut ist, irgendwie, oder zumindest nirgendwo ganz schlecht.
Ja.
Es muss eine bestimmte Frequenzgang garantiert werden und so. Also es hat sich an den Aufzeichnungsverfahren nicht viel geändert, aber die Qualität wurde gesteigert.
Ja, kommen wir mal vom Ton zu Matrix-Automat, steht hier. Was ist das?
Na, wir haben ja gesagt, der Vorführer hat eh schon sehr viel zu tun.
Ja.
Aber im Kino muss ja trotzdem noch vieles gemacht werden. Irgendwie der Vorhang muss auf und zu gemacht werden. Das Licht muss an- und ausgemacht werden. Die Projektoren müssen gestartet werden und gestoppt werden. Und was weiß ich, Sitzreihenbeleuchtung, Vorhang, genau. Also all diese Dinge, die im Kino irgendwie gemacht werden müssen, die wurden früher über eine Schalttafel mit sehr vielen Schaltern bedient.
Mhm.
Und dann hatte man gedacht, das kann man doch auch automatisieren.
Mhm.
Und das sind so die genannten Matrix-Automaten, die automatisch oder besser gesagt programmgesteuert, eigentlich quasi wie so ein Analogcomputer, also mit so kleinen Kabeln, die man da so stecken kann. Oder vielleicht ist noch ein besseres Beispiel so eine mechanische Zeitschaltuhr, die kennt man ja, ne?
Ja.
Nur halt, dass es da nicht nur an und aus gibt, sondern ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man dann sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt an und aus machen kann, die konnte man da einfach stecken.
Mhm.
Da hat man so ein Programm gesteckt, irgendwie, okay, erst gehen alle Lichter aus und der Vorhang geht auf. Dann kommt der eine Projektor mit der Werbung. Dann geht das Licht halb an und der Vorhang geht nochmal zu. Und dann geht der Vorhang wieder auf und das Licht geht wieder aus und dann kommt der Hauptfilm. Und also, dass man sowas einfach alles automatisieren kann.
Ja.
Das war ursprünglich tatsächlich mechanisch und inzwischen ist das auch digital. Und es gab Matrix-Automaten, die waren einzelstehende Geräte, so richtig im 19-Zoll-Format. Und es gab auch Matrix-Automaten, die in Filmprojektoren eingebaut waren.
Mhm.
Also da gab es auch verschiedene Systeme, die sozusagen einfach dem Vorführer das erleichtern sollten. Ja, das, weil ansonsten wäre das nicht möglich, dass sozusagen der Vorführer nebenbei noch Karten verkauft und das Klo putzt oder so.
Genau. Nee, ich habe das auch schon, also im Kino International, da gibt's ja so einen gigantisch schönen Vorhang, so, irgendwie so weißer, also so weißer Kleiderstoff irgendwie. Also man muss wissen, das Kino International in Berlin ist das, das ehemalige DDR-Kino, wo halt Honecker dann auch die neuesten Filme mal sehen durfte. Die Errungenschaften des Sozialismus. Und da ist ein total protziges Kino, also es gegenüber vom Café Moskau, was ja auch nicht mehr Café ist, ist halt dieses Kino. Und von außen sieht es ein bisschen unscheinbar aus. Ist halt so eine DDR-Platte irgendwie.
Ja, aber von innen hat es was in sich. Innen
hat es wirklich in sich. Also erstmal diese riesen Schaufenster vorne im ersten Stock. Das macht von außen nicht so viel her, aber wenn man da drin sitzt und guckt dann auf den Fernsehturm und so, ganz großartig. Also da kann ich jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen. Und dann haben die so Leuchter da aufgehängt. Sie wollten halt auch so ein bisschen Kinoprunk machen. Leuchter aufgehängt aus so Plasteglas irgendwie. Man sieht, das ist Plastik.
Alles. Ja, Acrylglas ist das, glaube ich.
Acrylglas?
Ja.
Na gut, dann ist es Acrylglas und kein Plastikglas. Also jedenfalls sieht es ganz komisch aus, weil das auch eben angestaubt ist und so.
Ja, und also, das verliert ja seine Brillanz auch über die Jahrzehnte leider.
Genau. Also das ist nochmal ein Fall für sich. Und dann dieser Vorhang, dieser weiße Vorhang, da mussten sie irgendwie noch ein Stückchen ausbessern, was dann irgendwie nicht den gleichen Farbton hatte, weil man das in der DDR irgendwie nicht passend gekriegt hat mehr.
Na, ich glaube, das Problem war eher, dass man es nach der DDR nicht mehr passend gekriegt hat, weil wahrscheinlich das VLB-Kinovorhang-Herstellung Wilhelm Pück oder so nicht mehr existierte inzwischen.
Ja, das kann sein. Na gut, also ja, kann sein, dass es nachher nicht mehr zu kriegen war. Da haben sie einfach ein Stück weißen Stoff genommen und der sieht halt jetzt anders aus. Und da ist es eben auch so, dass regelmäßig irgendwie vergessen wird, der Vorhang aufzumachen, irgendwas ist oder nicht genug aufgemacht wird, weil der Film breiter ist und so. Also da geht auch mal das ein oder andere durcheinander. Da haben sie irgendwie auch nicht immer professionelle Vorführer. Auf jeden Fall keinen Matrix.
Das ist, glaube ich, auch echt, also es ist auch schwierig. Also ich meine, du musst als Vorführer halt wirklich einiges können und es gibt ja tatsächlich diese Tendenz, immer weniger Vorführer für ein Kino zu haben, aus Kostengründen. Und sodass dann der einzelne Vorführer immer mehr Aufgaben gleichzeitig übernehmen muss. Und mit der passenden Technik ist das natürlich kein Problem. Aber
ich dachte immer, Filmvorführer wäre so ein studentischer Aushilfsjob, aber offenbar...
Naja, Karten abreißen ist ein studentischer Aushilfsjob. Vorführer, da braucht man schon so ein bisschen was an Ausbildung auch. Also es ist jetzt natürlich auch keine dreijährige Berufsausbildung, aber so ganz unbeleckt sollte man das nicht machen, weil dann hat man nämlich genau diese Probleme, die du da schilderst.
Ja, ja. Naja.
So. Ja, aber inzwischen ist ja auch alles einfacher, wie gesagt, weil wir haben ja jetzt Digitalkino.
Genau. Das wollen wir ja auch noch ansprechen zum Schluss.
Das wollten wir noch mal kurz zum Schluss ansprechen.
Genau. Leidiges Thema DRM steht
hier. Ja, weil das ist ja das, also grundsätzlich früher waren die Filme, wie gesagt, in schweren Rollen und wurden per Spedition verschickt. Heutzutage kommen die Digitalfilme entweder auf Festplatte oder sie kommen per Satellit. Also nicht live per Satellit, das wäre zu viel Bandbreite, sondern die werden dann einfach per Satellit überspielt und dann direkt im Kino auf die Festplatten aufgezeichnet. Und wie kann man verhindern, dass das Kino das dann beliebig oft abspielt, ohne dann dem Verleiher dafür Geld zu bezahlen? Richtig, indem man entsprechend DRM macht.
Ja.
Und da gab es dann ja so verschiedene Ideen irgendwie, dass man den Schlüssel immer nur einmal verwenden kann oder dass der Schlüssel nur einen Tag gilt oder so. Und wenn dann aus irgendwelchen Gründen der neue Schlüssel nicht kommt oder nicht funktioniert, dann kann halt die Vorstellung nicht stattfinden.
Ist aber sehr ärgerlich.
Ja, vor allem, weil die Leute natürlich dann eher vergrätzt sind auch.
Mhm. Ja, Leute vergrätzen kann man ja auf verschiedene Weise. Da gab es ja auch dieses Problem, dass wie war das noch, dass die immer die 3D-Linse oder was davor lassen und dann wird der Film ganz dunkel.
Ja, das kann natürlich auch passieren, aber andererseits beim Digitalkino kann man weniger falsch machen als beim Analogen. Also, dass man den Film falsch rum einlegt oder dass man irgendwie den Film sozusagen den Filmstrich falsch einstellt, sodass man dann irgendwie oben ein Viertel des Filmes sieht und unten dann irgendwie die restlichen drei Viertel oder so. All diese Fehler kann man eigentlich beim Digitalfilm nicht mehr machen. Das heißt, es ist eigentlich einfacher geworden, dass man mal irgendwie die Polarisationsfilter vor den Projektoren irgendwie drauf lässt. Ja, mein Gott, das passiert dann vielleicht mal, das sollte nicht passieren, aber an und für sich kann man weniger falsch machen.
Naja, klar.
Und dass der Film halt auch einfach qualitativ schlechter wird mit der Zeit, dass man immer mehr Klebestellen hat, immer mehr Streifen, die Farben ausbleichen, all das, was ja bei analogen Filmen durchaus passiert, das passiert halt einfach bei digitalem Film nicht.
Mhm.
Der ist also auch in 80 Jahren, falls man dann irgendwie immer noch jemanden findet, der irgendwie den DRM Master Key hat und einem neue DRM Schlüssel da irgendwie erzeugen kann, ist der Film wie am ersten Tag.
Mhm.
Und
das ist ja auch nicht schlecht, also immerhin.
Ja, wie sieht so ein Kinoprojektor aus? Also prinzipiell ist das wie so ein DLP-Projektor, den man zu Hause hat, nur halt teurer und größer, mit mehr Licht und mehr Auflösung. Mhm. Es gibt eigentlich zwei verbreitete Formate. Das eine ist 2K. Das ist also 2048 mal 1080.
Mhm.
Oder es gibt 4K. Das ist 4096 mal 2160 an Auflösung. Das ist also das eine ist halt sozusagen wie so HD-TV, nur halt ein bisschen breiter. Und das andere ist halt schon nochmal irgendwie die vierfache Auflösung davon.
Mhm.
Wobei man sagen muss, die meisten Digitalkinos haben tatsächlich nur diese 2K-Auflösung. Noch. Das wird sich auch irgendwann ändern, bestimmt. Und Datenrate, die dadurch entsteht, sind halt, weil die Filme natürlich auch wesentlich weniger komprimiert werden als die, die man für zu Hause kriegt. Das soll ja auch gut aussehen. Man hat typischerweise 113 bis 129 Gigabyte pro Stunde. Also so ein Film macht dann so eine 250 Gigabyte Festplatte auch mal voll.
Was heißt denn 2K?
Na, 2K ist, weil die Breite sozusagen ungefähr 2000 Pixel sind.
Ah, verstehe. Mhm. Also müsste es eigentlich klein geschrieben werden.
Ja, und es ist auch nicht MPEG oder so, was da übertragen wird, sondern es ist Motion JPEG. Das heißt, es wird sozusagen jedes einzelne Bild gespeichert. Es gibt keine Keyframes, sondern jedes einzelne Bild wird gespeichert. Man kann Digitalprojektionen auch mit 48 Bildern jetzt pro Sekunde machen. Da braucht man dann nicht doppelt so viel Film, sondern nur doppelt so viel Festplatte. Und das ist zum Beispiel auch das, was gemacht wird für die 3D-Filme. Damit man sozusagen dann 24 Vollbilder pro Sekunde hat, braucht man halt 48 Bilder pro Auge. pro Sekunde. Also 48 Bilder insgesamt sind 24 Bilder pro Auge pro Sekunde.
Mhm.
Das 4K-Format gibt es momentan nur bei 24 Hertz, also 3D-Filme sind immer in 2K.
Mhm.
Das liegt halt daran, dass so viel Bandbreite scheinbar einfach noch nicht geht.
Mhm.
Und der Ton wird auch jetzt nicht mehr komprimiert, sondern der Ton ist dann lineares PCM.
Ah ja, das ist ja nicht schlecht.
Ja, also der Ton ist tatsächlich besser als bei den analogen Filmen. Ob das Bild besser ist, da streiten sich die Gelehrten. Also so eine ganz frische analoge Kopie ist natürlich schon schöner als sowas Quantifiziertes, ne?
Ja gut, aber wenn du halt digital filmst und machst dann eine analoge Kopie, ist das auch nicht schön. Also das, da erinnere ich mich noch, ich habe ja von Slumdog Millionaire schon erzählt. Da war ich ja auch enttäuscht, weil Slumdog Millionaire ja digital produziert worden ist.
Okay, ja klar.
Gelesen habe. Und dann war es aber eine analoge Kopie, die war schon mal schlecht, das sah man. Und dann eben auch noch der Filmbrand. Also digital wäre das nicht passiert. Gut, jetzt schimpfe ich auf das Odeon, was ich vorher gelobt habe. Also gut.
Schon okay. Man kann ja seine Meinung auch mal ändern.
Gibt's denn, wo sind denn eigentlich, also Cinestar hat ja wahrscheinlich digitale Abspielmöglichkeiten. Oder wie ist das? Gibt's dann Kinos, die beides haben oder nur das eine? Und
meistens haben sie beides heutzutage.
Mhm.
Also es gab mal Zeiten, da hatten dann die Kinos also in einem Saal oder zwei Sälen dann plötzlich zusätzlich so ein Digitalprojektor. Inzwischen hat eigentlich jedes Kino beides. Und ich denke mal, bei Neueinrichtungen werden dann jetzt langsam auch die analogen Projektoren verschwinden.
Mhm.
Denn letztlich, es ist halt einfach weniger Aufwand, es sind weniger Kosten.
Ja.
Man kann halt in so ein digitales Kino zur Not auch mal eine DVD reinschmeißen. Ne? Das sieht dann natürlich auch scheiße aus. Aber wenn da irgendwie der Filmemacher kommt, der musste bisher dann immer für sehr viel teures Geld irgendwie seinen Videofilm, den er gemacht hatte, irgendwie auf 35mm bringen, um den im Kino zeigen zu können. Das geht halt jetzt inzwischen auch so.
Ich erinnere mich noch, da war ich bei der Vorführung dieses Films im Babylon, war das. Dieser Dokumentarfilm über die Deutsche Bahn, weiß nicht mehr, wie er hieß, aber jedenfalls irgendwie über den Ausverkauf der Deutschen Bahn. Und da hatten sie auch irgendwie das Problem, dass der nicht rechtzeitig fertig war und dann saßen die Leute schon da und der Film war noch nicht da.
Es kostet ja auch unendlich viel Geld, irgendwie so einen anderthalbstündigen Film auf 35mm auszubelichten. Das geht schon wirklich in fünfstellige Bereiche. Und das muss man natürlich als Filmemacher auch erstmal hinkriegen.
Ja.
Ne?
Naja, klar.
Und wenn ich sage, hier ist meine DVD oder hier ist meine Blu-ray oder so, oder ich habe ihn hier auf Festplatte dabei, ist ja natürlich alles gar kein Problem.
Ja.
Also ich denke die analoge Kinotechnik, die wird tatsächlich bald in einem ähnlichen Umfang irgendwie stattfinden wie heute wie deine Wurlitzer Kinoorgel, die in irgendeinem Museum stehen.
Genau.
Aber im Alltag kaum noch vorkommen. Und dann wird man vielleicht irgendwie einmal im Monat gucken, wie denn das früher mit diesen analogen Filmen so war.
Ja, na, fürs Filmmuseum. Das gibt's ja. Ist ja wenige Meter weg vom Musikinstrumentenmuseum. Ja. Ist ja das Filmmuseum. Da wird man dann wahrscheinlich auch so alte Technik machen. Da sollte man mal, das wäre vielleicht auch mal eine tolle Ausstellung. Falls uns jemand hört vom Filmmuseum, was ich eher nicht glaube, aber ich kenne da jemanden, dann könnte man das mal ins Gespräch bringen. Also, ja, also ich finde, das ist eigentlich ziemlich faszinierend, dass man diese ganze Analogtechnik jetzt mal museal aufbereitet.
Mhm.
Ja.
Auf jeden Fall.
Was steht hier noch? Qualitätsunterschied analog-digital, das haben wir ja schon besprochen gerade. Ist Ultra-HD mit analoger Kinoqualität vergleichbar?
Ist Ultra-HD mit analog vergleichbar? Naja, mit einem. Das hängt natürlich davon ab, was man mit Ultra-HD meint und was man mit analog meint.
Mhm.
Also so ein IMAX-Film, wie gesagt, da wird die Digitaltechnik noch lange brauchen, um da auch nur in die Nähe zu kommen.
Mhm.
Aber wie gesagt, bei analogen Filmen, da bezieht man sich natürlich auf eine frische Kopie. Wenn die dann schon irgendwie 20 Jahre durchgenudelt wurde, ist von der Qualität halt einfach auch nicht mehr viel über.
Ja, ja.
Und ich denke mal, es ist jetzt gerade in Planung, irgendwann auch mal 8K irgendwie einzuführen und dann der nächste Schritt wird dann 16K sein und dann ist man vielleicht ungefähr so bei einem IMAX. Bild. Ja. Aber das wird halt noch lange dauern.
Mhm.
Ja.
So, was hat der Chat hier noch zu sagen? Wo sind Kinoketten denn noch Vorführer? Ich dachte, das machen immer die Einlasshelfer am Eingang an der Wand, also im Schaltkasten. Nee.
Naja, es ist, also wie gesagt, man kann da schon viel automatisieren, aber der Film muss natürlich trotzdem, also zumindest wenn er analog ist, noch in den Projektor eingelegt werden. Ansonsten, wenn das natürlich alles digital ist, dann kann man das alles einmal programmieren, dann kommt der Vorführer und programmiert die ganze Woche durch und dann muss wirklich nur noch der Einlasshelfer irgendwie auf ein Knöpfchen drücken in so einem Kasten und dann passiert das halt, ne?
Ah ja. Ja. Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich alles durch.
Wie haben wir denn die Zeit?
Wir müssen auch leider Schluss machen, weil ich ja noch einen anderen Termin habe. Das ist immer blöd. Man braucht bei so spannenden Themen einfach mehr Zeit.
Wir haben doch gesagt, 1,5 bis 2 Stunden. Genau.
Naja. Aber wir machen dann auf jeden Fall in absehbarer Zeit nochmal irgendwie mehr dazu. Du bist da ja wirklich Experte. Und dann kann man das vielleicht noch irgendwie, kann man irgendwie noch ein paar Themen ausweiten. Ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit.
Ja, da kann man ja dann vielleicht auch dir oder mir mal Ideen schreiben, wenn es da noch Dinge gibt, die jetzt unberücksichtigt blieben oder die jetzt vielleicht auch thematisch ein bisschen weit ab vom Pfad geführt hätten.
Ja, also herzlichen Dank für dein Kommen.
Gerne.
Auch in den Chat ganz herzlichen Dank. Ja, und dann sagen wir mal, bis demnächst.
Danke, lieber Chat, und danke, Maha. Tschüss.
Tschüss.